Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde und Cineasten, DVD-Freaks, Blu-ray-Bubis, VHS-Vollhorsts und Zelluloide. Hier bei Zelluloide. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe heute bei mir Carsten Pohl aus Dortmund
Guten
und
Abend.
Aus dem Schwabeländle.
Ahoi, ahoi.
Sag mal, Charlie Schwabeländle, by the way, bei euch geht's ja auch wieder voll ab. Erst diese Schlossgartenräumung und dann jetzt heute noch dieser komische Clown, der da irgendwie abgeht.
Den Clown?
Es ist in, hast auf spiegel.de ist wohl so ein Clown momentan in Stuttgart. Also ein Typ, der als Clown verkleidet rumrennt und sich... der sich vor Schwulen versteckt.
Okay.
Hast du den?
Der Witz ist, ich bin gerade auf Spiegel Online und
hast du den zufällig gesehen?
Ah, das erklärt das, was ihr im Vorgespräch, ja.
Hast du den zufällig gesehen?
Also vielleicht sollte man echt nochmal betonen, dass du und ich wirklich befreundet sind, weil so langsam könnte man den Eindruck gewonnen, dein Haupthobby könnte darin bestehen, mich zu dissen.
Ehrlich gesagt, muss ich jetzt eher über mich lachen, weil ich habe denselben Joke für die Zuschauer, ich habe denselben Joke voll mit dem Carsten gemacht. Ich kam mir gerade so schlecht vor, weil ich schon lachen musste und die ganze Zeit musste. Und mich voll verraten hab.
Und falls... Ja.
Also, hier nochmal. Ich mag
okay.
Halt besonders, aber ich musste gerade mich selber lachen, weil du hast gar nicht gesehen, wie ich mich versucht habe. Und der Witz ist, ich musste deswegen lachen, weil ich wusste, dass der Cast weiß, was jetzt kommt. Und ich dann so... Dieses, hast du den zufällig gesehen? Das habe ich einfach nicht mehr rausgefunden. Oh Mann, wir fangen genauso an wie das letzte Mal auf, das gibt's doch nicht. Aua, so. So, Kinder. Oh, shit. So. Hui. Das ist übrigens Folge 45. Und wir fangen heute an erstmal mit einer Runde, also eine Einfilmrunde mit Roundup, also einem Film, den wir gesehen haben in den letzten Wochen. Das kann alt oder neu sein. Und haben dann eine neue Section, nämlich den Trailer der Woche, also ein Trailer, ein Filmtrailer, den wir kurz anspielen und uns danach kurz drüber unterhalten und spekulieren, ob der Film was für uns ist oder nicht, oder ob er ein Erfolg wird oder nicht und ähnliches. Und danach kommen wir zu unserem Hauptthema. Das wird heute sein Kammerspiele. Und mit dem Roundup, Khalil.
Ah, okay. Ja, eigentlich wollte ich ja Melancholia vorstellen, aber da warte ich dann doch drauf, bis einer von euch beiden denn noch gesehen hat. Von daher, ich hatte schon lange keine Doku mehr, greife ich jetzt mal eine Doku raus, die ich die Tage gesehen habe, die wirklich ganz toll war. Die Rede ist von Flammenterz von Oliver Ruth und Andrea Schuler. Vielleicht zur Handlung. Die Dokumentation erzählt die Lebensgeschichte bzw. die Freundschaft zwischen drei schwerst tätowierten Männern, zwischen Herbert Hoffmann, Karlmann Richter und Albert Cornelsen. Herbert Hoffmann war Inhaber der ältesten Tätowierstube in St. Pauli. Karlmann Richter war dann jemand, den er irgendwann angestellt hat, wo eine Freundschaft rausgewachsen ist, und der Albert Cornelsen ist so der klassische Seebär. Und das sind Herren zwischen 80 und 90 Jahre, die in dieser Dokumentation über ihren Werdegang erzählen, wie sie auch zu Tätowierungen gekommen sind. Man darf ja auch nicht vergessen, das war zu einer Zeit, wo Tätowieren, ich meine heute, also mein Tätowierer hat sich ein Einhorn in die Handinnenfläche tätowieren lassen. So, ich denke, heute kann man sich sonst was tätowieren lassen und fällt da nicht mehr auf. Aber zu der Zeit.
Mit einem Einhorn, da kommt man auch nicht mehr so wirklich mehr so richtig cool rüber.
Ey, ein Einhorn in die Handinnenfläche. Die Nadel muss einen Zentimeter lang gewesen sein.
Also, das Einhorn an sich hat doch jetzt nichts mit dem Schmerz zu tun, oder? Weil du das Einhorn betonst.
Ja, aber einfach die Stelle, du. Also, ich sag's mal so, da mache ich jetzt kurz eine Exkursion in meine Jugend. Ich habe mich ganz früh tätowieren lassen, da war ich noch nicht mal 18. Die elterliche Erlaubnis mehr oder weniger sich erschwindelt. Und zu der Zeit, ich meine, ich bin ja auch schon alter Knochen, war es tatsächlich so, dass Tätowieren schon noch ein bisschen so, noch nicht ganz diesen harten Ruf hatte, aber es wurde halt immer gesagt, wenn du was machst, dann guckst, dass die Arme bedeckt bleiben können und so. Mein Ex-Praktikant hat als allererste Tätowierung, als Gegenvergleich im letzten Jahr mal eben einen kompletten Armsleeve machen lassen, bis zu den Knöcheln runter.
Und ja, ein Armsleeve habe ich mir mal gekauft. War aber jetzt nicht, hat nicht so weh getan, war auch relativ günstig.
Ah, okay. Ja, jedenfalls erzählt es.
Ich habe auch ein Tattoo, also ich oute mich.
Ja, echt? Ja, hä? Ich wollte mir ja einen Bären ins Gesicht von dir tätowieren.
Du weißt, dass ich wirklich einen Teddy auf dem Oberarm habe. Jetzt ernsthaft?
Ich glaube mich dann zu erinnern, ja.
Genau, gut.
Jedenfalls erzählt es die die Lebensgeschichte und die Freundschaft zwischen wirklich drei sehr illustren Gestalten. Und es macht auch wirklich Freude, diesen alten Herren zuzuhören, die unterschiedlicher kaum nicht sein können. Also Albert Cornelissen ist wirklich so dieser klassische Seebär, der zur See gefahren ist, in jedem Hafen eine Braut, und entsprechend ist er am ganzen Körper auch mit irgendwelchen Lady-Porträts zugetackert worden. Karlmann Richter hat erst spät zum Tätowieren gefunden, mit knapp, ich glaube, der war schon 60 zu dem Zeitpunkt. Kommt aus einer der reichsten Familien von Kiel, und auch Herbert Hoffmann, dem das Tätowierstudio gehört hat in St. Pauli, kommt aus einer Patrizierfamilie und also aus einer wohlhabenden Familie, und es erzählt eben auch dieses Außenseiter-Dasein, was früher da war. Eine wunderschöne Freundschaftsgeschichte, wobei leider man sehr schnell feststellt, dass die Freundschaft wegen was wohl, wegen Geld, wie immer, auseinandergebrochen ist ein bisschen, beziehungsweise wegen anderen Geschichten. Und erzählt dann gleichzeitig auch noch ein bisschen was über Tätowieren in Deutschland. Jemand, der auf Tätowierung steht, können sich's auf alle Fälle anschauen und auch als Dokumentation über sehr ungewöhnliche Typen, weil ich nehme mal an, in den 60er Jahren war es sicherlich nicht einfach, tätowiert durch die Gegend zu laufen. Dazu kam noch, dass zwei von den Jungs auch homosexuell sind, was ja noch verpönter fast war. Also wirklich sehr spannend, sehr schön erzählt und zu keinem Zeitpunkt irgendwie, ja, und hat auch einen wunderschönen Schluss. Also da du ja tätowiert bist, Philipp, würdest du ihn dir anschauen?
Ich muss sagen, dass dieses Tattoo-Hype, ich habe mich ja nur tätowieren lassen, weil jemand, als ich Ausstellungen am Aufbauen war, reingelaufen ist und gesagt hat, hey, wollen wir einen Tausch machen, einen Teddy gegen einen Teddy, ich tätowiere dich, ich kriege ein Bild. Und dann habe ich gedacht, so, das ist so eine schöne Geschichte, die man immer dazu erzählen kann, das mache ich. Aber eigentlich hatte ich für mich beschlossen, dass der Tattoo-Hype-Zug an mir vorübergefahren ist. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen overdosed durch Miami Ink und LA Ink und UK Ink und diese ganzen Sendungen, also zumindest das Entstehen eines Tattoos am Bildschirm mitzuverfolgen und es interessant zu finden und dann auch zu jedem Tattoo irgendeine Geschichte. Wenn, dann würde mich wahrscheinlich eher die Geschichte der drei Männer reizen. Und gleich die Frage, gibt es denn irgendwo zu bestellen, den Film?
Ja, oder? Den gibt es für relativ wenig Geld. Bei Amazon für 6-7 Euro, glaube die DVD. Und was ich dir noch sagen wollte, also ich kann es verstehen, ich bin auch total overdosed von wie Kat Von D und diese ganzen Tattoo-Sendungen. Also mein Tätowierer sagt auch, seitdem kommen die Leute teilweise mit Vorschlägen, dass selbst in dem kleinsten Tätowierung noch irgendeine super üble Bedeutung sein muss. Aber wirklich, da steht diese Männergeschichte und dieses Außenseiter-Dasein und trotzdem durch die Welt gehen. im Mittelpunkt. Und ich meine, die Jungs, die sind zwischen 85 und 90 zu dem Zeitpunkt gewesen. Leider ist inzwischen auch einer von denen tot. Wirklich sehenswert. Und was ich noch zu den Tätowieren sagen wollte, liebe Kinder, überlegt euch gut, ob ihr euch tätowieren lasst, weil ich habe es mit 18 gemacht, so viel auch zu diesem Tattoo-Hype, und bin gleich an jemanden geraten, der eigentlich gar nicht tätowieren konnte. Resultat ist, dass ich 15 Jahre jetzt, über fast 20 Jahre, mit einem Zyklopenhanfblatt und einer Elfe im rosa Kleid durch die Gegend gelaufen bin.
Das ist nicht schlecht. Das ist der. Aber, da findet man dich auch bei diesen World's Worst Tattoos Website.
Also zumindest das Zyklopenhanfblatt hätte es verdient, aber ich habe jetzt letztes Jahr 15 Stunden investiert, auch da nochmal einen ganz lieben Gruß an Herrn Ulrich Schildhauer, der das gemacht hat, um das überzutätowieren lassen. Aber wie gesagt, als ich das damals machen habe lassen, war ich hoch auf begeistert, habe gedacht, so super. Ein paar Jahre später sah es anders aus und ich glaube, das ist auch dieser Tattoo-Hype. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viele alte Frauen später in den Altersheimen einen Arschabgeweih haben werden. Also das ist so für mich das Allerschlimmste.
Ich glaube nicht, dass das mich von dem Arsch, der aussieht wie ein Elefant von hinten, noch mehr abstoßen würde, jetzt ob da ein Geweih dran ist oder nicht.
Ja, aber jedenfalls ist eine tolle Doku, kam übrigens auch auf ZDF Kultur, glaube ich jetzt, da bin ich drüber gestolpert, ist eine tolle Geschichte, auch wenn man für einen von denen fast schon Untertitel braucht, weil so Hamburger Blatt ist halt dann doch schon heftigst. Aber toll. Also kann ich nur weiterempfehlen. Tolle Doku über Freundschaft.
Das cool. Ding hieß Flammend Herz, oder?
Flammend mit Apostroph S. Herz.
Ah, okay, alles klar.
Nicht zu wechseln mit Flammende Herzen, das ist die Tätowierbude, die gibt's auch nach wie vor. Wer schon immer das klassische Seemannstattoo haben wollte, ich glaube, da bekommt man's.
Flammende Herzen, ich kenne das nur als Süßgebäck in Süddeutschland. Also,
Der Titel kommt daher, weil die erste Tätowierung, wo der Herbert Hoffmann gemacht hat, war ein Herz in Flammen. Das ist so dieses klassische, es gibt so klassische Seemannsmotive, ein Herz mit Flammen, ein Anker, ein Kreuz, ein Kompass. Ich meine, diese Motive kommen ja auch gerade alle wieder. Also wenn man so ein bisschen schaut, so das, was gerade als trendy Tätowierung ist, ist so ein bisschen dieses Rockabilly-Oldschool-Zeug.
Ja, auch da. Das kann ich ja verstehen, aber ich habe ja halt auch noch ein Oldschool-Tattoo. Aber das ist halt der Schriftzug Atari 800 XL Forever. Einmal über den Bauch.
Ich glaub dir kein Wort.
Das ist richtig Oldschool, das ist richtig.
Du hast nicht wirklich ein Tattoo, Carsten, oder?
Ja doch, Atari 800 XL Forever, das ist...
Ich glaube dir kein Wort.
Machen lassen, als ich 16 war, war super.
Ja, ja, erzähl mir keinen Scheiß.
Von einem Kumpel mit einem Kugelschreiber und.
Also nee, ich habe einen guten Freund.
Also,
ich habe einen Freund, der hat sich im Unterricht, er hat sich so Farbe auf dem Papier gemacht und dann mit einer Nadel durchgestochen. Und der hat in der Schule, während der Schulpausen, der hat so ein paar, also man erkennt sie kaum noch, sind mehr so Punktelinien, wie so ein Rätsel, was man verbinden muss, so ein Anker. Und er hat auch Hate and Love auf seinen...
auf die Knuckles?
Genau. Und aber er war jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal im Knast, von daher. Grüße aus R an R.Z. aus F. Aber,
auf den Fingern habe ich auch was, nur steht bei mir einmal Peak und Poke drauf.
Also ja, ja, mein nächstes Projekt ist ein Herz mit Mutter auf dem Unterarm.
Ja, das finde ich noch klassisch. Aber Carsten, erzähl uns nicht von deinem Atari 800 XL Tattoo, sondern von dem letzten Film, den du gesehen hast. Oder zumindest
der ist nicht ganz der letzte Film, den ich gesehen habe, bei dem, von dem ich ein wenig was erzählen wollte, weil ich glaube, der ist ein bisschen immer in unseren Listen untergegangen. Könnte aber auch daran liegen, dass wir in der letzten Zeit immer nur so das Beste hatten und irgendwie solche ja sehr extremen Sammlungen. Der Film, den ich gar nicht so schlecht fand, der aber schon ein bisschen älter ist, also Ende letztes Jahr lief der ungefähr, er heißt Aushilf Gangster oder im Original Tower heißt. Und Zum Ersten denkt man, das ist irgendwie ziemlich abschreckend, weil das fühlt sich erstmal so ein bisschen an wie eine Ben Stiller-Komödie mit Eddie Murphy in einer relativ großen Rolle. Aber es ist dann doch eher noch ein recht netter Heist-Film. Also kurz die eigentliche Geschichte, zumindest wenn man der Wikipedia oder der IMDb, ich weiß nicht, wo ich es her habe, trauen mag, sollte es folgende Geschichte haben. In New York gibt es einen Trump, also so einen Wolkenkratzer, der Donald Trump gehört oder den hat bauen lassen. Trump Tower heißt das Ding. Und die Geschichte, die sie sich eigentlich gedacht haben, ist, dass Donald Trump irgendwie seinen Angestellten oder wem auch immer Kohle geklaut hat und die Angestellten dieses Gebäudes ihn jetzt in seinem eigenen, quasi wie in einer Festung, in seinem eigenen Wolkenkratzer ausrauben wollen. Aber die Geschichte hat es dann so nicht so ganz durch die Studios geschafft und es ist nur noch so ein bisschen es sind nur noch so ein paar Bruchstücke über. Zum Beispiel hat es gar nichts mehr mit Donald Trump zu tun und es ist einfach nur irgendein beliebiger Wall Street Mogul, der übrigens ganz cool gespielt wird von Alan Alda, den man vielleicht noch aus MASH kennt oder so. Sonst sind noch so ein paar andere recht bekannte Leute drin, wie zum Beispiel Thea Leoni. Die kennt man vielleicht noch aus King of Queens oder so. Die hatte auch eine relativ große Rolle. Eddie Murphy ist irgendwie seit langem mal wieder ein Film mit Eddie Murphy, wo ich nicht schon direkt beim Trailer sage, oh Gott, das ist ja eine absolute Katastrophe. Sondern der hat wirklich eine gute Rolle und ich bin auch immer wieder überrascht, wie was für absolut unterschiedliche Typen der doch spielen kann, denn dort spielt er eine Art, ich will jetzt nicht sagen so klassischen Gangster, aber das nimmt man ihm, also das habe ich ihm doch ziemlich abgenommen. Der Film hat ein paar Lücken storymäßig, über die muss man hinwegsehen. Ich meine, jeder, der ihn jetzt gesehen hat und irgendwie ein paar Vorstellungen von Gewichten hat, weiß, dass das irgendwie manche Sachen überhaupt keinen Sinn ergeben, aber unterm Strich ist es oder war es ein guter Film, den man sich echt gut angucken kann und wenig aneckt, aber auch jetzt nicht faszinierend gut ist. Habt ihr den gesehen? Also Aushilfsgangster heißt der im Deutschen oder Tower heißt im Original?
Ich habe nur ganz schlimme Sachen drüber gehört. Aber,
ernsthaft? Wieso? Was denn?
Also es ist das einzig Gute, was in mehreren amerikanischen Filmsites und Podcasts zur Sprache kam, ist, dass Eddie Murphy nicht mehr mal wieder der alte Eddie Murphy ist, sprich der recht vulgäre Sprüche drauf hat und nicht diese Rated PG Filme, die er
Daycare und so.
Genau. Und ja. Ansonsten, dass der Film total scheiße wäre. Ja, also, dass der Heist nicht gut rüberkommt, also dass das irgendwie gar kein der Heist selber irgendwie nicht wirklich, es ist kein Heist-Movie halt ist, obwohl er es im Titel hat und ein bisschen belanglos sei. Aber ich bilde mir natürlich lieber selber eine Meinung.
Ja, also ich kann ihn, also so schlimm finde ich das jetzt nicht. Es gibt sicherlich bessere Heist-Movies, so viel will ich nicht, also das will ich nicht behaupten. Aber dass man nicht unterhalten wird, das finde ich, ist nicht wahr. Also viele Sachen sind lustig. Es sind nicht diese typischen Ben Stiller-Komödien, die man vielleicht in der letzten Zeit, oder Ben Stiller spielt halt nicht diesen gleichen komisch verrückten Typen, den er schon in 15 anderen Filmen verkörpert, sondern ist doch tatsächlich ein bisschen anders. Und keine Ahnung. Der Film ist übrigens von Brad Ratner, der irgendwie Rush Hour 3-mal gemacht hat oder auch X-Men und so. Also ich finde den Typen eigentlich ganz cool.
Welchen X-Men hat er denn gemacht? Alle oder den ersten?
Was war denn
der erste mal? Ist von Bryan Singer, also das,
was eben, war auch danach der Superman gemacht hat, oder?
Ja.
Ich glaube, dann war es der dritte.
Oh Gott, na gut.
Also der schlechte, okay.
Super.
Und er hat Rush Hour 3 gemacht. Also er hat die großen Projekte zugeschustert.
Ja, meine Güte, aber der hat auch Rush Hour 1 gemacht und Rush Hour 2, okay?
Also, ja gut, okay. Warum sagst du dann, er hat auch Rush Hour 3
gemacht? Weil das aktuellste war.
Ach so, okay. Nein, ist okay. Entschuldigung. Nein, Tower heißt also von Carsten eine klare Empfehlung.
Ja,
natürlich. Oder nicht?
Ja, nein, kann man, also nicht mehr ins Kino, obwohl das geht sowieso nicht. Videothek, super.
Okay. Ich war im Kino und zwar in The Artist. Läuft der eigentlich in Deutschland schon?
Ich glaube nicht. The Artist. Also er heißt auch bei uns The Artist.
Ach, das war so ein Oscar oder hat zumindest...
Er ist derjenige, der den größten Oscar-Buzz momentan hat mit The Descendants, mit George Clooney. Ist so der andere große Film, von dem man erwartet, dass er abräumen könnte. Und The Artist ist ein... was, Khalil?
Er läuft. Habe ich gerade
geschaut. Er läuft, gut. Ja. Super. Also dann kann ich gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Geht ins Kino. Nun möge man abgeschreckt sein, wenn man hört, dass es ein Stummfilm ist in Schwarz-Weiß und auch noch im 4:3 Format.
Ah, ich hole mal kurz was zu trinken.
Wie die ganz alten Leute das aus dem Fernsehen noch von früher kennen. Also es ist fast quadratisch, kommt einem inzwischen vor. Das soll einen aber nicht abschrecken, denn eigentlich ist das Teil des Erlebnisses. The Artist spielt im Hollywood der, ich glaube, 20er, 30er Jahre und beschreibt den Übergang von der Stummfilmzeit zur Tonfilmzeit anhand eines, und zwar des Protagonisten eines Stummfilmstars. Und das Ganze ist unterlegt mit wunderschöner Musik, die auch sich sehr anlehnt an die Musiken, die damals in Stummfilmen zu hören waren. Und ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen vorher Angst, oder nee, nicht Angst, aber ich habe gedacht, oh, eventuell wird es ja ein bisschen langweilig und eventuell wird es auch sehr seltsam, im Kino zu sitzen und überhaupt keine Dialoge zu hören und wird dann die ganze Zeit da Text eingeblendet und wird es nicht total ermüdend. All dem war nicht so. Es ist unglaublich entertainend. Er bedient sich vieler Stummfilm-Klischees, sprich er versucht ganz besonders viele Sachen ganz besonders künstlerisch und beinahe schon clownesk zu lösen. Es gibt einige Szenen, die eindeutig Anleihen an Charlie Chaplin sind. Es gibt viele Tanzszenen. Und der Film ist wirklich unglaublich gut gemacht. Ich finde, dass vom Kamera, vom Licht und allem, es gab immer mal wieder Filme, ich habe immer mal Trailer wieder gesehen, die Filme müssen völlig untergegangen sein von Filmen, die versuchen, so einen 30er-Jahre-Flair zu kreieren. Und es scheitert schon immer an der Kamera. Also es sieht nicht wirklich aus wie ein Film von früher. Hier, finde ich, sieht es aus wie ein Film von früher. Also die Schauspieler, die Kostüme, ist alles sehr penibel gemacht. Ansonsten, finde ich, ist der Film eigentlich eine ziemlich banale Liebesgeschichte, eine Geschichte, die viel mit Stolz und Eitelkeit zu tun hat. Und deswegen alleine kann man den Film nicht in die pseudo-intellektueller Schublade stopfen, weil er einfach überhaupt nicht versucht, in irgendeiner Weise intellektuell zu sein. Und natürlich ist es berechtigt zu sagen, das mit einem Schwarz-Weiß und einem Stummfilm zu machen, ist ja eigentlich nur ein Gimmick. Und deswegen hat der so einen Hype. Also gerade amerikanische Podcasts haben sich ewig drüber aufgeregt, dass dieser Film jetzt so viel Oscars bekommt oder bekommen könnte. Und dabei wäre das doch nur ein Gimmick und alles nur ein großer Hype. Und die Oscars sind doch sowieso nicht mehr ernst zu nehmen. Und ich finde, das ist alles ziemlich unerheblich, weil der Film einfach funktioniert und großen Spaß macht. Und natürlich mag das ein Gimmick sein, aber mir hat er sehr gut gefallen. Ich kann ihn unbedingt empfehlen und ich glaube auch gerade dadurch, dass er nur mit der Musik und dem Bild auskommt, sollte man ihn sich im Kino angucken, weil zu Hause ist man dann vielleicht doch recht schnell abgelenkt und einem Stummfilm kann man eben nicht nebenbei am Laptop sitzend verfolgen, sondern den muss man wirklich voll auf sich einwirken lassen. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen?
Ja, also ich bin ja überrascht. Den letzten Stummfilm, den ich gesehen habe, war dieser letzte Star Wars-Film, der komplett CGI war. Den habe ich nämlich bei Kazaa runtergeladen und der hatte nur russischen Ton und das kann ich nicht, nur habe ich den Ton ausgemacht. Okay. Ja, wieso funktionieren diese Witze nicht? Ich verstehe es nicht. Wenn man übrigens
ein
pseudo-intellektueller Scheißfilm bei Google eintippt, ist der erste Treffer Sucker Punch. Kein Witz. Ich habe es gerade eben gemacht, ja.
Also ich stehe auf Stummfilm eigentlich. Also und hier stehen auch einige in der Sammlung, von daher steht er schon auch auf meiner Liste, wobei ich immer so ein bisschen ein Problem mit diesen Oscar-Halbfilmen habe, aber das ist schon wieder ein anderes Thema, aber rein von der Thematik und auch...
Als erstmal ist es eine französische Produktion, also er wurde dann von den Weinstein Brothers aufgekauft und ist deswegen auch mit im Rennen und da wurde dann erst so ein Hype draus, aber ich glaube nie im Leben, dass dieser Film jemals mit der Intention gemacht wurde. Es gibt ja Oscar-Bait, ja. Es gibt so Warhorse und auch, was letztes Jahr abgeräumt hat, The King's Speech, das sind Filme, wo man eindeutig mit Cast und allem Geschichte auf Oscars schielt und hofft, einen Oscar zu bekommen. Aber ich glaube, der Film hat nie damit gerechnet, so einen Hype auszulösen. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist ein armenischer Regisseur, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und der Hauptdarsteller ist Franzose und John Goodman spielt eine Nebenrolle, aber das war es dann auch schon. Also, das ist wirklich pures Glück, dass er so einen Oscar-Hype bekommen hat.
Ich will ja nicht meckern, aber auf der Wikipedia ist der Link zum Originaldrehbuch verlinkt, ja. Mhm. Und das Drehbuch hat 42 Seiten.
Ja, und?
Ja,
weiß du meinst, ich nicht. Da passiert einfach nichts in dem Film, oder wie?
Ja, keine Ahnung, weil keine Ahnung, aber kommt mir irgendwie ein bisschen
wenig. Das liegt daran, weil einfach kein Dialog ist. Wenn ein Drehbuch, wird normalerweise jeder Satz, der gesprochen wird, hingeschrieben.
Ach so.
Und ja, weil du so dich so doof stellst, dann musst du auch eine Antwort bekommen, die deinem Verhalten gebührt. Und da steht dann halt, die treffen sich, streiten sich und er geht wieder. Und sowas würde mit einem Dialog irgendwie 10 Seiten gebrauchen. Und hier ist es dann eben ein Satz.
Ja, also hier im Beispiel haben wir 15, ja, irgendwie, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Da steht irgendwie Exterior Kinograph Studios Day. She goes through the main gates of Kinograph Studios and heads towards where they hire extras. Okay, also sie geht irgendwie durch die Kinograph-Studio-Tür, wie nennt man Gate, keine Ahnung, und geht Richtung dem Platz, wo man Extras anstellt. Ja. Wie lang ist das so im Film? Das ist doch bestimmt so eine 5-Minuten-Szene, oder?
Nö, es ist, überhaupt nicht. Also es ist vielleicht eine 30-Sekunden-Szene.
Okay.
Aber gut. Wollen wir uns mit dem Drehbuch nicht aufhalten? Ich verstehe den Punkt auch überhaupt nicht. Aber Carsten, wirst du dir den Film angucken?
Weiß ich noch, ich glaube.
Du willst lieber in Ein Vampir mit Biss oder wie hieß der Film nochmal? Und Vampire Suck und wie heißen die holländischen Jungs nochmal?
New Kids angucken. Ja, da freue ich mich.
Ist das Geld auch besser investiert?
Ja, natürlich.
Und Kalil, nochmal, ich habe dich unterbrochen und seitdem
höre ich. Ja, ich bin es ja gewohnt. Also ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde mir auch im Kino anschauen, weil ich habe in Retrospektiven jetzt mal schon Stummfilme gesehen und ich finde wirklich, im Kino sind Stummfilme schon ein Erlebnis für sich einfach.
Eben. Also ich finde es auch besser, wenn immer gleich mehrere Leute lachen, wenn irgendwas Lustiges passiert. Irgendwie wertet Kino bestimmte Sachen auf. Und andere Sachen, schlechte Filme macht es deutlicher schlecht, weil Leute dann eben an den falschen Stellen lachen. Aber wollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Und zwar der Trailer. Und der Trailer, den wir jetzt hören werden, ist God Bless America. Und hier kommt der Trailer.
The most hilarious ringtone ever. Just text P-I-G.
God hates fags.
We have a press that just gives them a free pass.
The boys were caught after setting the homeless man on fire.
Did you motherf***ing poop in my food?
What?
You pig!
A tumor this size is very dangerous. Do you have any family? Gotta take this.
My name is Chloe. I live in Virginia Beach, and everyone loves me because I'm so pretty.
I wanted an Escalade! This is the biggest day of my life, and you're f***ing up, Dad!
Hey, Creepy. Isn't the schoolgirl thing a little played out?
Don't move and don't make a sound.
If you want the car, just take it. My parents got me the wrong one anyways.
Yeah, that's a fucking tragedy.
Did you just kill Chloe? Awesome. And that was a fantastic start.
But you know who else really rips my cock off?
The Kardashians.
People who use rock star as an adjective.
Women who call their tits the girls.
Anyone who wears crystals.
You're aiming at the bear, right?
This is the best day ever! Frank, don't. Let me.
I'm recording this. Thanks for turning off your cell phone.
You're welcome.
Why have a civilization if we no longer interested in being civilized?
Hey, buddy. What's wrong?
A lot.
A lot of crazy people out there.
I only want to kill people who deserve to die.
We gonna do this or what?
I know it's not normal to want to kill, but I am no longer normal.
Gotta take both those spots?
Yeah. Fuck you.
Fuck you.
So, soll ich anfangen oder wer möchte anfangen?
Fang gerne du an, weil du hast den Trailer durch die Welt geschickt.
Ich habe ihn durch die Welt geschickt. Ja, also ich habe den Trailer deswegen rausgesucht, weil ich glaube, er polarisiert und weil es schon ganz viele Leute gibt, die auf Facebook so, yeah, das wird der Film und ich glaube auch durchaus, also ich werde mir sicher mal angucken, aber ich habe schon gleich extreme Probleme, weil ich finde, der Trailer zielt wieder auf so eine Internetmentalität ab. Und die Internetmentalität ist so ein bisschen, dass man am liebsten, also diese Geschichte mit dem Kill the Kardashians und solche Sachen, das erinnert mich irgendwie an so 9-Gag-Spaßbilder und diese ganze Ästhetik, also das, die Medienwelt in Amerika und es ist so schlimm und deswegen dreht jetzt einer durch und läuft Amok, hat irgendwie, ich weiß nicht, es hat sowas, da noch so ein bisschen so ein Breaking Bad-Einschlag mit, sie haben einen Tumor im Kopf, es ist alles zu spät und dann wird es so abgefeiert, dass der dann halt endlich mal aufräumt. Ich finde, das bedient so ein bisschen so einen komischen Zeitgeist, mit dem ich mich nicht anfreunden kann. Ich finde, wenn was scheiße ist, dann ist etwas scheiße, aber dann kann ich gar nicht so viel Energie reinstecken, dass ich das so hasse, wie jetzt zum Beispiel der Carsten Steve Jobs hasst. sondern ich denke einfach, ja gut, und dann gucke ich es mir nicht an. Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, diese 200 Millionen Justin Bieber Hate-Bildchen und Späßchen, weil ich einfach, der hat mir nichts getan. Ich kenne, glaube ich, nicht mal ein Lied von ihm. Also es ist ja nicht so, dass MTV einer der 5 Sender ist, die wir zur Auswahl hätten und dass da noch Musik laufen würde und dass er mich deswegen so nerven würde. Und im Radio habe ich den auch noch nie gehört. Von daher weiß ich nicht, wo das Problem der Leute ist. Und ich glaube, dass die Leute bedient werden. Und der Film erinnert mich echt so ein bisschen an so ein... Es hätte mich nicht gewundert, wenn am Ende Directed by Uwe Boll gestanden wäre. Oder ist er eben?
Also, jetzt hatte ich echt sogar auch den Gedanken, wo ich mir den Trailer angeschaut habe.
Es hat so was Postal-mäßiges und ein bisschen Rampage oder Rampart oder wie der hieß. Und ich fand ihn, also ich glaube, dass es ein richtiger Rotzfilm wird, der ganz eindeutig mit dem Trailer so eine Hype-Schiene loslösen wird. Und die Anspielungen, die sind auch so plump. Also es sind ja wirklich direkte, da hätten sie auch wirklich den Mut haben können und die entsprechenden Sendungen und Nachrichtensender nehmen können. Und ich glaube übrigens, dass das wieder so eine Geschichte wird, dass der Film von denen am meisten gefeiert sind, die eigentlich in dem Film, die eigentlich in dem Film kritisiert werden. Aber was sagt ihr dazu?
Ja, also die letzte Aussage glaube ich ja mal gar nicht. Also, dass Leute wirklich absolutes Hassgefühle entgegenbringen, wenn sie irgendwie sowas wie die Kardashians sehen oder so. Ich meine, das sehen in den USA natürlich noch um einiges extremer als in Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es ja genug Personen, die einfach ich will jetzt nicht den Begriff ekelerregend benutzen, aber die einfach Leute doch so nerven können, dass man...
Aber das hat doch mit der letzten Aussage, meine letzte Aussage war, der Film wird von denen, gegen die er sich richtet, am meisten gefeiert werden.
Ach so, du meinst, dass dann tatsächlich Kim Kardashian schreiben wird, hallo, ich bin hier in God Bless America, super.
Ich meine, dass die Leute, die diese Medien konsumieren und die cool finden, also die, ob sie jetzt Fox News gucken oder diese Talkshows oder die Idol-Sachen, dass die den Film genauso gucken werden und sich dran erfreuen werden.
Ja, genau das glaube ich nicht. Also ich glaube, da wird es keine Überschneidung geben. Sicherlich werden die Leute das kennen, aber die werden eher davon angewidert sein, wenn sie es, oder es ist ja immer so wie mit schlechten Erinnerungen, die bleiben irgendwie fester sitzen. Zum Beispiel, wenn man immer wieder das Gefühl hat, im Supermarkt an der längsten Schlange zu stehen, die sich am kürzesten bewegt. Und wenn man dann auch nur irgendwie den Fernseher einschaltet und dann direkt wieder Dieter Bohlen sieht, dann kann es einem direkt schon irgendwie hochkommen. Und sowas sind halt schlechte Eindrücke und die werden sich bedeutend besser gemerkt als positive Eindrücke. Und deshalb glaube ich nicht, dass das dieselben Leute sind. Am Anfang hast du auch gesagt, das hat so eine Internetkultur. Das finde ich immer schockierend, weil ich glaube, diese Idee, dass es irgendwie Leute gibt, die das Internet konsumieren, die ist ähnlich schwachsinnig wie Leute, die sich ins Internet einwählen. Ich glaube, das ist einfach im Moment jeder. Also jeder, der irgendwie zwischen, keine Ahnung, 12 und 62 ist, hat einen Internetanschluss und weiß sich im Internet zu bewegen und gibt dort auch seine Macht.
Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Es gibt wahrscheinlich 90% der Leute oder wirklich wahrscheinlich sogar mehr benutzen das Internet, um zu arbeiten, ihre Mails zu checken und gut ist. Und der Rest sind so Leute, die den ganzen Tag in Foren hocken und die irgendwelche 9gag und Reddit und was weiß ich was Seiten und jeden Insider-Joke kennen und Anonymous und überhaupt. Und das ist doch nicht die absolute Mehrheit. Das ist
die Mehrheit vielleicht nicht, aber ich würde mal sagen, du musst es ein bisschen mal am Alter orientiert sehen. Ich meine, gerade diese typischen Internet-Gags, wie du sie jetzt nennst. Ich finde es bei Facebook zum Beispiel, bei mir eine wunderschöne Beobachtung, dass wenn so ein Gag irgendwo auftaucht, es nicht lang dauert, bis der mehr oder weniger von ganz vielen so nach und nach gepostet wird, weil das einfach so auch die Runde
macht. Das ist doch genau das, was ich meine.
Aber jetzt von Leuten zum Beispiel. Es
ist doch nicht so, dass das die Welt ist. Geh doch mal auf die Straße und frag 20 Leute hintereinander, ob sie diesen Gag kennen. Dann wirst du nicht, sofern du nicht direkt vor deinem Laden das machst, du wirst beim Normalbürger, das ist einfach so eine verschrobene Sicht, dass jeder das kennt. Ich glaube, dass das einfach sich an diese Leute und diese Ästhetik und dieses Bashing und alles extrem richtet, der Film. Und dass das eben nicht die normale Welt ist. Ich kenne so viele Menschen, die nicht mal bei Facebook sind oder diese ganzen Seiten, die überhaupt fragen. Das mag nicht mein normales Umfeld sein, aber man sucht sich auch immer sein Umfeld. Und ich glaube, ein Großteil der Menschheit ist eben nicht, weiß eben nicht Bescheid. Und ich glaube, ganz viele Leute auf der Straße wissen nicht mal, wer Justin Bieber ist.
Ja, ich sag's mal anders. Du hast ja am Anfang diesen Punkt mit dem, dass das eine bestimmte Internet-Generation oder eine bestimmte Internet-Clique ansprechen würde, herausgestellt. Ich glaube, dass das nicht so ist. Leuten gefällt dieser Film, die generell ein Gespür dafür haben, behaupte ich jetzt einfach mal, etwas zu sehen, was nicht echt ist. Und wenn man auch, das ist halt etwas, was sich in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten irgendwie beim normalen Konsumenten gebildet hat, ist dieses Gefühl zu wissen, oh, das ist irgendwie produziert, vielleicht auch überproduziert und da steckt jetzt irgendwie ein Medienkonzern dahinter oder sonst was und das ist jetzt so getrimmt darauf, dass mir das gefallen sollte und das schlägt irgendwie dermaßen um, wie als ob man irgendwie einem Kind sagen will, hier ist mal Spinat, das ist total lecker, ist der super leckere Spinat und das Kind weiß sofort, das schmeckt nach Spinat und es mag es nicht. Und dieses Beispiel hängt total dahinter. Was ich nur sagen will ist, ich glaube, ein gewisser Hass gegen diese Totalvermarktung von Stars ist einfach da und ja, Leute mögen das nicht.
Ja, aber es ist ja da so ein bisschen so ein Alles-Hass. Also da kommen ja auch diese Sekte, diese Schwulenhasser-Sekte sieht man da und man sieht Politik, also so Fox News und was weiß ich. Und es ist ja so ein bisschen wieder so eine Vigilante-Geschichte. Und ich weiß noch, was damals der Natural Born Killers für einen extrem Hype ausgelöst hatte und alle so, oh, das wird der krasseste Film. Und ich glaube, dass dieser Film auch hofft, dass allein der Trailer und alles schon so schockt, dass er halt geguckt wird und dass er auch viel Medienaufmerksamkeit bekommt, weil er eben bestimmte Grenzen versucht zu überschreiten. Aber glaubt ihr denn, werdet ihr euch den Film angucken und glaubt ihr, dass es ein toller Film wird?
Also anschauen werden ich mir auf alle Fälle, aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil er tatsächlich ein bisschen so auf ein bestimmtes Publikum mir zu sehr getrimmt ist und die Thematik an sich finde ich jetzt halt auch nicht sonderlich neu. Das haben andere Serien, Filme schon besser umgesetzt, beziehungsweise bedient sich der
Trailer. Ja, wir wissen Trailer, ja nicht, wie er wird.
Der Trailer bedient sich ja schon ein bisschen an ein paar Versatzstücken. Du hast zum Beispiel so diesen Breaking Bad genannt. Ich musste an Falling Down zum Beispiel denken.
Ja, genau.
Und Falling Down fand ich halt großartig, weil er das Ganze auch relativ ernst, trotz allem Humor da drin war, auch behandelt hat. Gut, aber ich bin auch mal gespannt, aber ich befürchte auch, es wird eher so ein großer Internet-Hype wird's geben, eben weil dieser Trailer so polarisiert. Aber wie der Film ist, sei mal dahingestellt.
Ja, also ich befürchte ganz ehrlich auch nicht, dass der Film gut wird. Ich halte immer noch diese Grundaussage, die dahinter steckt. Dahinter steckt ja so ein gewisses Gedankengut, wo das rutscht immer sofort irgendwie in die rechte Szene, wenn man den Begriff Gedankengut benutzt. Aber genau. da steckt halt so eine gewisse Gedankenwelt dahinter, die ich immer noch, ich will mich nicht sagen, dass ich mich damit sympathisieren will, aber ich kann das zumindest verstehen. Und der Punkt dahinter ist,
Selbst nie wieder Witze über Cast machen. Eventuell steht er mit der Rotflinte mal vor der Tür.
Ja, genau.
Mit seinem Auto.
Tatsächlich befürchte ich, dass Bobcat Goldthwait oder wie er auch heißt, einfach nicht gut genug ist als Regisseur und das Geld ganz einfach nicht ausreichen wird, um daraus neben dieser Meinung, die da getragen wird, auch noch irgendwie einen lustigen, spannenden oder guten Film draus zu machen. Aber angucken werde ich ihn wohl, falls er denn überhaupt jemals das in die deutschen Kinos schafft oder keine Ahnung.
Okay, ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in die deutschen Kinos schaffen wird. Aber gut, kommen wir zum Thema. Und zwar das Thema Kammerspiele. Kammerspiele zeichnen sich ja durch ihren beschränkten Schauplatz, ihre Kulisse sozusagen vor allem aus. Also es ist vor allem ein Film, der möglichst an einem kleinen, intimen Ort spielt, auch wenn der kleine, intime Ort kann mitten auf einer Straße sein, in einem Auto, aber auf jeden Fall, dass die Schauplätze nicht wechseln. Und meistens ist beim Kammerspiel auch, zumindest habe ich das so für mich so gesehen, auch irgendeine Frage im Raum, die nicht beantwortet ist am Anfang. Und oft gibt es dann mehrere verschiedene Story-Wendungen, bis man schlussendlich sich zum Ende bewegt. Und es bleibt dadurch immer extrem spannend. Also ein Kammerspiel muss einen extrem interessanten Dialog und eine extrem interessante Geschichte erzählen, um nicht langweilig zu werden, weil sie keine Verfolgungsjagden, tollen Panoramaaufnahmen etc. bieten können. Seht ihr das ähnlich?
Ja, also sehe ich durchaus ähnlich. Ich finde es interessant, ich habe da mit einer Freundin am Wochenende ein bisschen drüber gesprochen und sie hat gemeint, auch deswegen hat sie oft Probleme mit Kammerspielen. Weil ihr da dieses mit den, diese Kamerafahrten, dieses in eine andere Welt entrücken, was ja oft dadurch durch den Ortswechsel und so weiter entsteht, einfach auch fehlt. Also ich glaube, auch vielen Leuten fällt es schwer, einem kammerspielartigen Film zu folgen.
Ich weiß, ich finde ja übrigens das tollste Erlebnis, und das habe ich wahrscheinlich schon mehrfach gehabt, ist, wenn man nicht weiß, dass es sich um Kammerspiel handelt, wenn man sich einen Film ausleiht oder vielleicht sogar reinseppt und man denkt, oh, interessant. Und dann bleibt man hängen und irgendwann kommt dann, fällt dann die Münze, okay, das Ding wird die ganze Zeit hier in diesen vier Wänden spielen und man kann aber nicht wegschalten, weil es einfach so spannend ist und weil man wissen möchte, wie es zu Ende ist. So cinematografisch uninteressant es sein mag, so interessant ist es dann eben doch. Ich meine, die meisten Kammerspiele sind ja Umsetzungen, also wie Carnage, was wir letztens oder ich letztens angesprochen hatte, von Theaterstücken, oder sie funktionieren auch auf einer Bühne. Und trotzdem finde ich es interessant, wie es in einem Film umgesetzt wird und mag sie gerne. Carsten, möchtest du noch was zu Kammerspielen im Allgemeinen sagen?
Ja, ihr habt eigentlich schon so ziemlich alles gesagt, aber was ich zumindest dann auch noch sagen will, dass Kammerspiele vielleicht auch manchmal aus der Not entstehen, dass einfach nicht so viel Geld, Zeit oder Personal da ist, um eine große Geschichte mit vielen Bildern darzustellen und dass dann versucht werden muss, vieles aus Dialogen oder ja, aus Dialogen rauszuholen. Und das ja, ist halt quasi eine gewisse Herausforderung, die ja, bei der es einfach spannend sein kann, zu sehen, wie sie gelöst worden ist.
Darf ich übrigens die Mail vorlesen, die du mir heute Mittag geschrieben hast?
Oh ja, bitte.
Also wir haben, ich finde es recht belustigend, aber ohne jetzt über dich zu lachen, aber ich fand es einfach geil, weil wir bereiten uns insofern vor, dass wir uns am Tag des Podcastes die Listen schicken mit den Filmen, die wir nennen, um zu viele Doppelnennungen zu vermeiden. Und nachdem Khalil und ich die Listen in die Runde geschickt haben, hat Carsten, ich piep jetzt mal die Filme raus, die du nennst, damit du sie noch mit viel Elan und Spannung nennen kannst. Aber Carsten hat geschrieben, der einzige Film, der mir einfallen würde, ist Beep. Sonst habe ich noch Beep oder Beep oder wie der hieß. Den habe ich nur geguckt, weil da so eine scharfe Schauspielerin dabei war. Punkt. Das war die Antwort-Mail. Also du bist ein Kammerspiel-Liebhaber, kann man das so sagen?
Nee, ich glaube, mit dieser Mail habe ich alles gesagt, oder?
Ja. Okay.
Du bist Was mich noch interessieren würde, Philipp, würdest du auch sagen, dass bei einem Kammerspiel auch an den Schauspieler extrem, also wirklich große Leistungen eigentlich gestellt werden? Weil das Gefühl hatte ich jetzt, wenn ich an Kammerspiele gedacht habe, dass dadurch, dass die Konzentration halt hauptsächlich auf den Schauspielern ist, denen wirklich viel, viel abverlangt wird.
Also ich glaube, dass nicht nur den Schauspielern viel abverlangt wird, sondern dass eigentlich es auch nicht einfach ist, ein Kammerspiel Regie zu führen, weil sofern die Handlung nicht so extrem gut ist, dass du nur die Kamera draufhalten musst, musst du es ja auch irgendwie spannend halten, weil du im Grunde wirklich nur Gesprächen zuhörst. Und nee, natürlich ist es super wichtig, gute Schauspieler in einem Kammerspiel zu haben, weil es sonst eben extrem langweilig ist. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Khalil, nenn mal deinen ersten Film.
Alles klar.
Also es ist übrigens jetzt keine Top 5 oder irgendwas, sondern wir reden einfach über Kammerspiele und nennen reihum immer wieder Beispiele.
Okay, also mein erster ist tatsächlich auch ein Theaterstück von Frederick Knott, der unter anderem auch Theaterstücke geschrieben hat, die von Hitchcock verfilmt wurden. Ich stelle jetzt aber keinen Hitchcock vor, sondern Wait Until Dark von Terence Young. Warte, bis es dunkel wird, aus dem Jahr 1967. Der ganze Film spielt mehr oder weniger in einer kleinen Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung in New York, in der Ende der 60er, die bewohnt wird von Susie, gespielt von Audrey Hepburn, wirklich in einer ganz tollen Rolle, die durch einen Unfall blind geworden ist und sich lernen muss mit ihrer Blindheit, sich da zurechtzufinden und wird da auch von ihrem lebensgefährten Mann dabei unterstützt. Dieser bringt ihr eine Puppe mit und in der Puppe ist was versteckt, was bestimmte Gangster kommen, die dann, weil sie feststellen, dass die Frau blind ist, versuchen diese Blindheit gegen sie zu benutzen, um an die Puppe ohne relativ viel Gewalt zu kommen. Was dann folgt, ist wirklich ein ganz tolles Stück, wie Schauspieler unterschiedlich auftreten und quasi ein Stück in einem Film aufspielen. Sehr spannend inszeniert mit auch einem sehr charismatischen Bösewicht und lebt auch wahnsinnig von dieser, also zum einen von dieser Atmosphäre in dieser Wohnung drin und zum anderen natürlich von dem klassischen Suspense, dass man als Zuschauer mehr weiß, wie jetzt die Audrey Hepburn in ihrer Rolle. Wirklich ein ganz toller Film, kann ich nur ans Herz legen, auch mit einem grandiosen Finale, was fast komplett im Dunkeln ist. Und ist für mich auch ein schönes Beispiel von kammerspielartigen Inszenierungen. Kennt ihr den?
Nein, leider nicht.
Er kommt mir saubekannt vor. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich ihn mal gesehen habe und ich müsste ihn mir nochmal angucken. Gibt es den denn noch auf Video zu bestellen?
Den gibt es auch auf DVD zu kaufen. Kann ich auch
wirklich
empfehlen. Er funktioniert auch wirklich heute noch, wenn natürlich auch ein bisschen so, ich meine, man muss halt mit dem Frauenbild aus der Zeit leben können, aber alleine schon der Bösewicht hat einen super charismatischen Auftritt. Da spoilere ich jetzt auch was. Dieser Bösewicht tritt auch in verschiedenen Rollen ihr gegenüber auf, weil er ist ja, die denken ja, die ist blind und hilflos. Allerdings würde ich auch blinde Leute nicht allzu zu unterschätzen in dem Fall. Ist auf alle Fälle ein toller Film und es gehört auch so in die Ära Kriminalstücke rein, wie sie auch einen Hitchcock gedreht hat. Und ja, allerdings wollte ich auch den vorstellen, weil wirklich er mir persönlich gefällt. Und ja,
Hitchcock könnte man ja zwei nennen, aber ich glaube, du hast auch einen davon mit dabei, oder nicht? Ich
weiß nicht. Dann hatten wir getauscht, weil
ich hatte gesagt, ich hätte, egal. Da, so zum Glück bereiten wir uns vor.
Das heißt, wir haben keinen Hitchcock drauf, das ist natürlich heftig.
Ist auch, aber gut, wir können sie ja noch nennen.
Dann könntest du ja den Science-Fiction-Film doch nehmen, den ich vorhin erwähnt habe.
Ach so, ich hätte aber vorher noch einen anderen Titel.
Okay, jetzt mach mal,
Carsten. Chaos. Okay, ich glaube, ich habe den auch schon mal hier mal vorgestellt. Der hieß 44-Inch Chest. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch daran?
Ja, dass ich ihn immer noch nicht gesehen habe.
Ah, okay, alles klar. Also er wurde mir beworben mit der britischen Antwort auf Reservoir Dogs. Und er spielt, ja, passend zu unserem Thema, die ganze Zeit in einem Raum, in dem ein Schrank steht und ein Stuhl. Ab und zu gibt es ein paar Rückblenden auf Szenen, die auch außerhalb dieses Raums stattgefunden haben. Aber 90% oder 98% des Films finden in diesem Raum statt. Und zwar befindet sich auf dem Stuhl und in späteren Szenen oder auch in früheren Szenen, weil zeitlich ist der Film so ein wenig lustig zusammengeschnitten, drehte sich um ein Mann, der auf diesem Stuhl sitzt oder in diesem Schrank gefangen ist, der ein Gangster, der dort die Hauptrolle spielt, angeblich, also die ihn betrogen hat. Und zwar hat er sich mit der Frau von dem Gangster eingelassen. Er ist selber irgendwie nur so ein Kellner in irgendeinem besseren Restaurant und die Rolle von diesem Betrüger ist dementsprechend auch egal. Der Film zeichnet sich dadurch aus, dass eigentlich die ganze Zeit die Gedankenwelt von diesem Hauptgangster dargestellt wird. Er redet oft in Monologen und zweifelt an sich selber, dass dieser Kellner überhaupt gar keine Schuld daran hätte, dass er betrogen worden ist, denn tatsächlich ist es seine Schuld, weil er sich nicht genug um seine Frau gekümmert hat. Aber dann schwenkt das auch immer wieder um und dann hat er doch plötzlich wieder so Hassschübe auf diese Person und häufig trifft er sich mit seinen ich sage jetzt mal, Gangsterfreunden, die ihn versuchen, in jeglicher Art zu beeinflussen. Und dabei kommen auch immer wieder so Szenen aus der Vergangenheit hoch. Was ich damals irgendwie so als Gangsterfilm oder wo ich mich als Gangsterfilm drauf gefreut habe, ist dann doch eher so ein Kammerspiel mit sehr großen, wie soll ich das nennen, Psycho- oder Psychenstudien der einzelnen Charaktere. Unterm Strich passt der Film aber super in unser Thema. Und wenn man darauf Bock hat, glaube ich, könnte es den Leuten gefallen. Aber hat doch bei der IMDb nicht so die beste Bewertung. Ich weiß nicht, ich bin mir relativ sicher, dass ich den vor ein paar Folgen, ja, bestimmt so 10 ich. Schon mal vorgestellt habe. Aber habt ihr
ihn auch inzwischen 1121 Filme schon besprochen haben insgesamt. Was? Ja, das hat der hiermit auch Grüße und Dankeschön, der Daniel Fuchs ja unter anderem ermittelt, der die Podcasts archiviert und diese ganzen Pointer setzt. Wir haben schon 1121 Filme besprochen.
Also eine wahnsinnige Zahl.
Ne? Also ich werde mir den vielleicht mal geben. Übrigens, fuck die IMDb-Wertung, um das mal kurz. Die sind echt Müll, das habe ich mir heute schon wieder gesehen. Also gerade mit Kammerspielen, glaube ich, da hast du schon eine Menge negativer Bewertungen von Leuten, die einfach enttäuscht sind, dass keine Action drin vorkam.
Ja, okay, aber na gut, man muss auch sagen, er wurde halt wirklich beworben mit dem Spruch, die britische Antwort auf Reservoir Dogs und na egal.
Gut, dann fange ich mal an mit Under Suspicion. Auf Deutsch hieß der Mörderische Spiel mit Morgan Freeman und Gene Hackman aus dem Jahre 2000. Und der Film ist irgendwie komplett untergegangen. Also man hat ihn im Kino nicht so richtig miterlebt. Er wurde auch nie groß als DVD abgefeiert oder in irgendeiner Weise. Kennt ihn keine Sau im Grunde. Dabei finde ich, ist es ein extrem guter Film. Und gerade wenn man weiß, dass man sich auf ein Kammerspiel einlässt, bringt er großen Spaß. Ich wusste es zum Beispiel nicht. Ich hatte mir den damals geliehen und habe gedacht, yeah, Actionfilm mit Gene Hackman und Morgan Freeman, das kann nicht schlecht sein. Und mörderisches Spiel, da kann es ja nur abgehen. Und der Film spielt aber die komplette Zeit. Es ist, wie gesagt, schon 12 Jahre her. Man verzeihe mir, dass ich die Handlung nur noch ganz grob hab, aber er spielt wegen irgendeinem Fest statt. Abends wird nochmal ein Anwalt zur Polizei gerufen und recht schnell stellt sich die Frage, ist er jetzt eigentlich als Zeuge hier befragt zu einem Mordfall von irgendeiner jungen Frau oder ist er als Verdächtiger hier? Und wie das eben in so einem Kammerspiel oft ist, steht auch hier wieder eine Frage im Raum und die Frage ist eben, ist er der Mörder oder ist er es nicht? Und wie in einem guten Kammerspiel es oft ist, wird man auch hier immer hin und her gezogen und mitgeschliffen im Dialog und glaubt, oh, jetzt habe ich eine Ahnung. Und dann revidiert man die wieder und es ist eine kleine Achterbahnfahrt der Emotionen. Und ich fand den Film, ich habe ihn super in Erinnerung, ich werde mir den auch selber noch mal bei Amazon ziehen, weil ich ihn einfach super in Erinnerung habe und jetzt durch diesen Podcast überhaupt erst ihn wieder gesucht hatte. Und ich wusste nicht mal mehr den Titel, musste dann also auf IMDb um Gene Hackmans Filmliste, der ja nicht gerade wenige gemacht hat, durchzuklicken, um den wiederzufinden. Toller Film, habt ihr den zufällig gesehen?
Ich habe auf alle Fälle mal gegoogelt, um mich versucht daran zu erinnern, aber er kommt mir leider völlig unbekannt vor.
Unbedingt angucken. Und Karlin?
Also ich hatte schon was davon gehört, wollten wir auch mal anschauen, aber ich bin schon froh, dass ich jetzt die letzten Tage mal wieder dazu gekommen bin, Filme zu schauen. Aber anschauen werde ich mir auf alle Fälle.
Mach das. Ich guck gerade mal kurz. Also Karl, ihr kann schon mal den nächsten Film machen. Was der denn bei Amazon kostet. Ob das
okay. Ja, jetzt mache ich ein bisschen einen Freiflug, weil eigentlich den jetzigen Film hatte ich zuerst auf der Liste in Absprache mit Philipp ihn wieder runtergenommen. Aber ich würde es echt schade finden, wenn man von diesem Regisseur keinen Film erwähnen würde.
Also er kostet übrigens 9,99 Euro. Der Film.
Auf dann Amazon. Gucken wir ihn sofort.
Aber ja. Ich gucke mal kurz, ob er auf Amazon UK billiger ist. Aber gut, weiter.
Okay.
Entschuldigung.
Mein nächster Tipp wird perfekt sein, weil da gibt es eine tolle Box bei Amazon UK. Fällt mir da spontan ein. Für unglaublich wenig Geld. Jedenfalls, die Rede ist von Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock in nicht zu erwähnen bei dem Thema Kammerspiel, das wäre eigentlich für mich fatal. Er hat, mir fallen mindestens zwei ein, hast du ja auch erwähnt, Philipp. Das eine wäre das Fenster zum Hof. Und das andere ist Cocktail für eine Leiche. Und ich habe mich für Cocktail für eine Leiche entschieden. Ist ebenfalls wieder nach einem Theaterstück. Zur Handlung ein paar Worte. Zwei Studenten beschließen zu beweisen, dass sie den perfekten Mord begehen können, bringen einen Kommilitonen um weil sie der Meinung sind, sie werden auf keinen Fall überführt werden. Und in ihrer Überheblichkeit packen sie dann in eine Kiste in ihrer Wohnung und laden da Leute zu einer Dinnerparty ein. Was dann folgt, ist wirklich ein Dialoggewitter vom Feinsten, unter anderem mit dem grandiosen James Stewart.
Also man sieht ja übrigens gar nicht, wie sie ihn einpacken.
Nein, ganz wichtig, man sieht es wirklich nicht. Dieser Film fängt in dieser Wohnung an. Und generell ist der Film auch so gedreht, finde ich, als ob das alles fast mit ein und derselben Einstellung gedreht worden ist. Und von was dieser Film eben auch so unglaublich toll lebt. Und obwohl er im Jahr 1948 erschienen ist und heute immer noch funktioniert, ist eben sind diese tollen Suspense-Szenen und natürlich James Stewart als Professor, der den beiden Studenten mit der Zeit vielleicht auf die Schliche kommt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es ist auf alle Fälle wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht ein typisches Kammerspiel, weil wirklich nur ein Raum, ein relativ überschaubares Casting, keine große Action. Es fängt eigentlich mittendrin an. Auch der Schluss wird nicht ganz deutlich aufgelöst, wenn man so will. Sehenswert und meines Erachtens als Filmersammler gehört Hitchcock sowieso in jede gute Filmsammlung. Was mich zu meinem Amazon-Tipp bringt, dass es da eine ganz tolle Box mit 14 Filmen bei Amazon CEO UK gibt. Ich glaube, die kostet unter 15 Euro oder 20 Euro.
Ja, die habe ich mir auch geholt.
Und die ist wirklich super, weil das eigentlich mehr oder weniger so mit die besten Streifen sind, die Hitchcock gedreht hat. Und ich nehme an, ihr kennt den auch beide, oder?
Ja, logisch. Ich habe ihn mir noch vor 3 Monaten oder so angeguckt. Und ich habe mir übrigens auch ganz kurz, wenn ich das einwerfen darf, auf Amazon den 44-Inch-Chess-Trailer angeguckt und bin überrascht, dass in diesem Kammerspiel Casino-Szenen, Schlägereiszenen auf der Straße, Szenen in einem Auto.
Ja, aber wie gesagt, das sind ganz kurze Rückblenden,
okay, nee, dann,
die nicht
dann
länger
so
sind als
Reservoir Dogs oder so. Völlig okay.
Genau, also nicht länger sind als irgendwie ein paar Minuten. Und natürlich haben die dann für diesen Trailer alles zurechtgeschnitten. Und du musst dir das vorstellen, der liebe Carsten lädt sich den Trailer runter, ist total begeistert, will den Film gucken. Katastrophe.
Okay. Also du fandst den scheiß, oder wie?
Na, er war halt nicht das, was ich erwartet habe, aber er ist nicht schlecht. Okay. Ja, du weißt doch, wie das so ist, wenn man sich auf irgendwas gefreut hat und tatsächlich bekommt man dann was völlig anderes.
Okay. Na gut. Gut. Also ich finde es bei Kammerspielen manchmal ganz toll, aber klar, wenn man sich auf
jetzt kommt's.
Auf Action, nein, ich kenne es ja so, selber, okay. Wenn man jetzt denkt, okay, das wird voll der Action und Reservoir Dogs und eventuell ist man dann enttäuscht, aber bei mir war es oft so, dass ich es immer interessant finde, wird es ein gutes Kammerspiel oder nicht, wird es eine interessante Geschichte oder nicht. Gut, Khalil, wolltest du noch was zu dem Hitchcock sagen? Also ich würde gerne noch was dazu sagen, ich fand ihn auch toll, ich mag den Hauptdarsteller unglaublich gerne.
Ja, James Stewart ist ja so ein Abo-Charakter auch ein bisschen gewesen, ich glaube, von Hitchcock. Also Vertigo und ich denke in, jetzt hoffe ich wirklich,
ich mache ich meine nicht den, ich meine nicht den Professor, ich meine den Jungen, den Mörder praktisch.
Ah, okay.
Ich habe den Namen gerade vergessen, wie heißt denn der nochmal? Egal. Den mag ich sehr und der spielt auch sehr gut. Und mir hat er gut gefallen, ist mehr so ein ruhiger Suspense, beladener und wahrscheinlich für heutige Sehgewohnheiten, dass vielleicht manche Leute sagen, ah, das ist aber doch sehr lahm, weil er keine extremen Reden oder schauspielerischen Glanzleistungen birgt. Aber ich fand ihn trotzdem gut. Guter Hitchcock. Mehr was für die Filmliebhaber als für die, den muss ich mir auch mal angucken, Leute. Oder?
Ja, wobei Hitchcock schon zum Filmkanon gehören sollte. Also als ich ihn mir mal angeschaut habe, ich habe ihn, glaube ich, vor einem halben Jahr mal wieder angeschaut, muss ich sagen, bei mir funktioniert ja der Film wirklich sehr gut. Und es ist dieser Effekt, den du auch vorhin erwähnt hast, Philipp. Dieses, ich schalte wo rein und bleib da einfach dran hängen.
Ja.
Und das kommt da auch ziemlich gut rüber. Wobei natürlich jemand, der Transformers 3 super findet, der wird sich da wahrscheinlich tatsächlich schwer tun.
Jetzt hör auf, den Carsten schon wieder anzugreifen.
Ja, super.
Nein, kleiner Spaß. Carsten,
ja,
dein nächstes Kammerspiel.
Mein nächstes Kammerspiel, da war ich relativ glücklich, dass der mir eingefallen ist. Er passt auch so wieder perfekt in diese Liste rein und auch wenn man in dem Trailer bestimmt wieder mehr Szenen sieht oder es dann gar nicht so nach Kammerspiel aussieht. Der Film heißt Bug und ich glaube, der hieß im Deutschen auch einfach Bug, also wie der Käfer. Dieser Film beruht auf einem Schauspiel von einer amerikanischen Autorin und es geht grundsätzlich um eine Horrorgeschichte. Ein Pärchen übernachtet in einem Motel, also so in so einem Motelzimmer, wo auch im Prinzip der gesamte Film spielt, bis auf so ein paar Szenen vorher und die ein oder andere ganz kurze Rückblende. Und das, was den Film auszeichnet, ist, dass es eine sehr paranoide Person gibt, dessen Paranoidität immer mehr auf andere Personen übergreift. Es wird vermutet oder die Leute denken, dass es irgendwelche Tierchen oder Käfer gibt, halt Bugs, die unter der Haut oder in dem Menschen leben und das macht sie so, ja, ich will nicht spoilern, aber das glauben die immer mehr, dass sie zum Schluss zu sehr extremen Schritten greifen. Wenn ich jetzt sagen würde, dass mir der Film wieder sehr gut gefallen hat, dann würde ich vielleicht ein wenig lügen. Er passt natürlich wieder super in dieses Thema Kammerspiele rein, aber wenn man den Film sich kauft mit der Hoffnung, einen irgendwie klassischen Horrorfilm mit irgendwie Tierchen und so zu sehen und dann mal 95% des Films wieder in dem gleichen Raum stattfinden, dann kann man dann doch manchmal ein wenig enttäuscht sein. Aber ich glaube, er passt super in die Thematik. Habt ihr den mal gesehen?
Ich habe ihn gestern, kein Joke, bei mir hier im Free-Record-Job in der Lage als Blu-ray für, ich glaube, 3 Euro gesehen.
Ja.
Und habe ihn nicht mitgenommen. Aber vielleicht sollte ich das jetzt nach deinem Tipp, oder ich weiß ja nicht mal, ob es ein Tipp ist.
Ja, so wie in guten Videospielzeitschriften sage ich, Genre-Fans greifen bedenkenlos zu.
Wird sich jetzt wundern, wenn ich das sage, also mir hat er gefallen?
Nein, ich kann das verstehen, aber da muss man, also wie bist du denn an den Film rangegangen, so bescheuert das jetzt auch klingt? War dir schon klar, dass das irgendwie ein sehr beschränkter Ort ist? Das klingt auch schon wieder so seltsam, quasi in demselben Raum stattfinden wird?
Ich formuliere es mal so, Laden, Film ankaufen, mit nach Hause nehmen.
Ah.
Nee, hört sich jetzt vielleicht auch doof an. Ich habe in irgendeiner Zeitschrift kurz mal was gelesen und da kam er bei uns halt damals rein und habe ich ihn mitgenommen und ich bin mit einer relativ keine Erwartungshaltung da in den Film also angeschaut und mir hat er recht gut gefallen.
Ja, cool. Mhm.
Ja. Gut, soll ich?
Ja, Philipp, bitte.
Mein nächster möchte ich doch gleich mal einen, wahrscheinlich meinen liebsten und meine erste Kammerspielerfahrung. Und das Schöne war, ich habe kurz nachdem der Titel des Films kam, muss ich im Internat damals in das Fernsehzimmer gelaufen sein. Und dann bin ich einfach hängen geblieben und wusste nicht, was kommt. Und bin den gesamten Film praktisch mit offenem Mund und mit Spannung in meinen Sitz gedrückt dagesessen und geplättet gewesen, als der Film fertig war. So toll fand ich ihn. Und zwar rede ich von 12 Angry Men, auch die 12 Geschworenen mit Henry Fonda aus dem Jahre 1957. Und jeder junge Spund, der jetzt gemütlich, vielleicht onanierend auf dem Bett mit dem iPod im Ohr meiner Stimme zuhört und den Film nicht kennt.
Was für eine Vorstellung.
Ich weiß, du kennst sie. und jetzt denkt, ein Schwarz-Weiß-Film, den gucke ich mir nicht an. Und der den Film nicht kennt, unbedingt sofort gucken. Vielleicht, ich muss vielleicht selber mal checken, ob es den überhaupt noch irgendwo aufzutreiben gibt. Aber dieser Film.
Den gibt es. Also den gibt es auf jeden
Fall.
Und es
ist die absolute Bombe. Und Khalil führt aus, wo es ihn gibt, mit was für einer Edition und überhaupt.
In der United Artists Collection gibt es den auf jeden Fall zu kaufen.
Okay.
Also da habe ich ihn ich auch, der kostet, glaube ich, Schlenke 10 Euro. Und wie du schon sagst, also das ist ein Pflichttitel, du.
Cool.
Ja, überraschenderweise ist das ein Titel, den ich auch wirklich mal gesehen habe. Hauptsächlich aber aus einem völlig anderen Beweggrund, denn wenn man irgendwie so gerne irgendwie sowas guckt wie die Simpsons oder auch Futurama oder was auch immer für irgendwelche dann noch eher Fernsehserien, gibt es immer wieder diese Thematik. Also da gibt es dann irgendwie Folgen, Star Trek hat das auch häufiger mal gemacht, die basierend auf irgendwelchen klassischen amerikanischen Filmen. Und ich würde fast behaupten, dass die Thematik von den 12 Geschworenen ganz häufig in irgendwelchen anderen Serien quasi in einer Folge so aufgenommen worden ist. Und irgendwann habe ich mir dann nochmal gedacht, ach, dann guckst du dir doch mal das Original an. Und ja, ich war nicht enttäuscht. Also das ist wirklich ein Film, der auch, ja, ich würde fast behaupten, heute noch funktioniert, weil der ist doch sehr zeitlos.
Kennt ihr davon eigentlich das Remake?
Mit Shia LaBeouf?
Nee, also der wurde als Fernsehfilm, gibt es ein Remake, was auch wirklich richtig gut ist. Unter anderem spielt Jack Lemmon mit, ist auch wirklich ziemlich gut besetzt. Den gibt's aber nicht auf DVD, aber er hält sich halt ans Original, weil da kann man auch nichts dran ändern. Unter anderem spielt da auch Armin Müller-Stahl mit. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn er mal im Fernsehen laufen wird oder eben gleich beim Original zuschlagen. Weil es funktioniert ja echt ja, ziemlich
gut. Es gibt den 1997 mit Armin Müller-Stahl, Jack Lemmon, aber steht kein Preis dabei. Also wahrscheinlich currently unavailable. Aber das Original, den tollen, gibt es für schlappe 3,99 £ bei Amazon. Und ich drücke gerade auf Add to Basket und überlege, wie ich meiner Frau das morgen beibringen soll, dass ich während eines Podcasts inzwischen schon 5 Filme bestellt habe.
Ach, was man so alles neben dem Podcast her macht, ne?
Ja, klar.
Ich habe auch nur einen Finger auf den Bestellknopf.
Okay. Khalil, der nächste Film.
Ich bin schon wieder dran, okay. Das nächste, was ich vorstellen will, sind eigentlich 2 Filme, beziehungsweise eine Sache, die aus der Not schrägstrich aus der Tatsache, dass 2 Regisseure sich zu an der Berlinale besoffen haben, resultiert. Die Rede ist von Dual Project, was sich aufgliedert in Aragami und Tuel Decay. Zum Hintergrund, die beiden Regisseure sind eben auf der Berlinale ins Gespräch gekommen, in der durchzechten Nacht, und kamen auf die Idee, einen Kampf um Leben und Tod zu drehen, jeder für sich, innerhalb von einer Woche. mit einem begrenzten Budget auf einem bestimmten Raum und auch nur mit zwei Darstellern. Und die Filme könnten unterschiedlicher nicht sein. Während 2LDK ein klassischer, fast schon ein klassischer Thriller ein bisschen ist, der in die Richtung jung, weiblich, ledig sucht. Also zwei Mädels ziehen in eine WG zusammen und verkrachen sich da aus diversen Gründen und es steigern sich. Ist Aragami eher so ein klassisches Samurai-Epos. Samurai kommt nach einem Kampf in den Tempel und kämpft dort mit einem Gott, mit einem Kriegsgott. Unterschiedlicher könnten die Streifen kaum sein und ich fände es halt beeindruckend auch und deswegen landen die auf der Liste, wie unterschiedlich man dieses kammerspielartige Ding auch umsetzen kann in dem Fall.
Darf ich fragen, also ich habe einfach mal nach Aragami gesucht und da finde ich so etwas, das nennt sich Hyper Samurai Sword Action. Ist genau. Es das?
Ja.
Krass.
Ja.
Mir fällt gerade auf, dass Misery ja eigentlich auch ein Kammerspiel ist.
Misery ist eigentlich auch ein Kammerspiel, wenn man so will.
Ein Horror-Kammerspiel. Aber gut, weiter. Erzähl weiter.
Ja, also zur Handlung möchte ich einfach nicht mehr sagen. Ich fand es eine wirklich tolle Idee, wie das Ganze umgesetzt worden ist. Als Film an sich kann man sich jetzt sicherlich drüber streiten, ob sie wirklich gut sind, aber dass es im schicken Doppelpack zusammenzukaufen gibt, kann man sich anschauen. Ich nehme an, von euch beiden kennt keiner einen von den beiden Streifen.
Nein.
Nee, gar nicht.
Aber interessant finde ich, Philipp, daran, du hast ja vorhin erwähnt, relativ wenig Action und wie gesagt, das ist ja ein Kampf um Leben und Tod zwischen den Darstellern. Ist da schon sehr viel Action drin. Also es funktionieren also auch durchaus Kammerspiele, wo Action für mich drin ist. Da sind es beides jetzt mal Beispiele dafür.
Cool. Also nee, natürlich darf Action mit dabei sein, aber es ist nicht die Regel, es ist eher die Ausnahme. Oder nicht?
Ja, denke ich auch. Aber fand ich eine nette Idee. Vor allem ist es auch ein bisschen eine obskure Geschichte und ich finde einfach auch die Tatsache, dass die Jungs, dass die Idee aus dem Suff geboren ist, wenn man so möchte, eigentlich auch ziemlich gut, ziemlich cool.
Ja, sowieso. Finde ich auch. Bin ich ganz deiner Meinung. Vor allem, wenn daraus dann nicht nur zwei Filmchen, die sie sich zuschicken werden, sondern richtige Filme für ein großes Publikum. Carsten, hast du noch einen?
Ja, klar. Mein nächster Film ist Misery. Das ist eine Stephen King-Verfilmung. Nein, ohne Witz. Der nächste Film, der zumindest noch ganz gut in das Thema passt, ist Cube, meine Güte, der Titel ist mir nicht eingefallen. Ich wette, der wurde schon häufig von uns erwähnt, spätestens, ich glaube auch zuletzt in der Sci-Fi-Liste. Und wenn nicht, dann haben wir da sicherlich was vergessen. Es ist insofern ein Kammerspiel, dass es in den immer wieder kommen, in quasi immer wieder gleich aussehenden quadratischen Räumen stattfindet, mit einer sehr begrenzten Anzahl von Schauspielern und es auch wenig Szenerie gibt. Dieser Raum ist eher an allen Wänden gleich und sieht eher wie ein Versuchslabor aus. Was eher nicht so, zumindest in meiner Definition von Kammerspiel, reinpasst, ist, dass es dann doch an manchen Stellen ein ziemlich brutaler Sci-Fi-Film ist. Aber sonst passen zumindest die anderen Eigenschaften. In Cube geht es, ich glaube, man braucht es nicht lange zu erzählen, um ein komisches Experiment, in dem Menschen, ja, ohne dass sie es wissen, in einen Versuchswürfel gesteckt werden, wo sie versuchen herauszukommen. Und jeder Raum besteht aus mehreren Fallen. Oder auch manchmal nur einer Falle oder manchmal auch gar keiner Falle. Und Und wie es natürlich häufig in solchen Filmen so ist, gibt es eine gewisse Gruppendynamik oder eine gewisse Dynamik zwischen den einzelnen Schauspielern, die dazu führt, dass Leute den anderen nicht trauen oder manche versuchen, die Gruppe in eine gewisse Richtung zu pushen, was andere nicht wollen. Unterm Strich aber ein guter Film. Und dort war ich zum Beispiel, den habe ich damals im Fantasy, auf dem Fantasy-Filmfest in Köln, glaube ich, gesehen. Da wusste ich vorher gar nicht, worum es ging. War aber nicht so, ich sage mal, schlimm überrascht, wie es bei anderen Filmen der Fall war. Aber Cube habt ihr sicherlich alle schon gesehen, oder?
Du hast den schon mal vorgestellt und ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
War es echt nicht?
Nein.
Und ich kann auch nur noch mal sagen, toller Film, also zähle ich auch wirklich zu ganz, ganz, ganz tollen Science-Fiction-Filmen. Und war fast auch auf meiner Liste.
Okay. Was gibt's da zu lachen? Das, ich glaube, das war ernst gemeint.
Ja, nein, weil es da eine gewisse, weil
ach so.
Ich hätte darüber lachen können, wenn es folgende Situation gegeben hätte, die es natürlich nicht gegeben hätte, dass ich völlig verzweifelt an der Thematik Kammerspiele rumgedoktert habe und dann der liebe Khalil sowas gesagt hätte wie, ja, weißt du was, ich habe hier so viele, nimm doch Cube, der passt da super rein und den hast du doch auch gesehen, oder? Und dann jetzt in der jetzigen Situation, wo dann Khalil gesagt hat, ach, guck mal, Cube hätte ich auch fast auf meiner Liste gehabt, dann wäre das eine sehr lustige Situation gewesen, die aber in der Realität natürlich völlig anders war.
Ja. Zum Totlachen. Das nächste Film, den ich vorstellen möchte, spielt äußerst untypisch für ein Kammerspiel auf der Straße. Und zwar an einem Telefonzellchen in der New Yorker Innenstadt. Ich glaube, es ist New York, wenn ich mich nicht täusche. Wo jemand dummerweise den Hörer abnimmt und dadurch in eine recht lange Geiselhaft sozusagen genommen wird. Und der Film ist super spannend. Und es spielt Colin Farrell und Kiefer Sutherland mit. Also von Kiefer Sutherland hört man in erster Linie die Stimme. Und Forrest Whitaker spielt auch noch mit. Und er lässt Kiefer Sutherland, ich weiß gar nicht mehr, was sein Druckmittel ist. Ob er sagt, ich habe eine Waffe auf dich gerichtet, sagt er, glaube ich. Oder irgendwas. Und er muss dann bestimmte Sachen machen. Und Colin Farrell. Und kommt dadurch immer mehr in Probleme und es wird immer spannender. Ich nehme an, das ist eins der bekannteren Kammerspiele, was auch noch am ehesten die Leute akzeptiert haben, weil es eben nicht in einem Raum spielt, scheint so. Habt ihr beide gesehen, oder? Phone Booth, nicht auflegen?
Ja, ich fand ihn sehr gut.
Khalil?
Ja, habe ich auch gesehen und wie gesagt, also mir hat er auch ziemlich gut gefallen.
Gut. Ich finde, wir können dieses Tempo ruhig weitergehen. Khalil.
Ah, schon wieder nicht Carsten? Nee. Okay, das nächste ist eigentlich auch für mich ein bisschen fast schon ein bisschen untypisch. Das ist ein Kammerspiel, wo man auch nicht auf den ersten, also was auch nicht mein erster Gedanke war. Fakt ist, es spielt aber tatsächlich nur an einem Ort, einer Schule. Die Rede ist von Frühstücksclub, Breakfast Club. Wo ich jetzt echt nichts eigentlich zur Handlung sagen möchte, weil der gehört auch zu den absoluten Klassikern, die man angeschaut haben sollte. Ein ganz großer Coming-of-Age-Film. Und er spielt eben in der Schule und das Ganze ist auch wirklich ein Psychogramm von verschiedenen Charakteren, ähnlich ein bisschen wie 12 Angry Men, die durch dieses Zusammenagieren sich kennenlernen, in eine bestimmte Situation geraten und sehr. Deswegen ist der Film auch so, durchaus hat klassische Kammerspiele-Eigenschaften. Und du hast ja auch am Anfang erwähnt, Philipp, das gibt es jetzt eigentlich nicht das Genre in den USA. Also da gibt es keinen expliziten Begriff dafür.
Ich kenne keinen. Also man könnte Chamber Play sagen, aber bei keinem Kammerspiel wird irgendwann
Chamber das Wort Play. Hast du dir das gerade ausgedacht?
Nein, ich hab geguckt, ob es einen Begriff dafür gibt. Und dann habe ich einfach mal auf die Übersetzung geguckt von Kammerspiel, ob es da eine Übersetzung gibt. Und da wird einem Chamber Play vorgeschlagen und das macht natürlich keinen Sinn. Also das wird nicht benutzt. Also ich glaube eher, dass man da Intimate Play oder sowas sagen würde, aber es gibt, glaube ich, das Genre nicht. Oder man darf gerne mich korrigieren und mir eine Mail schreiben.
Um da mal kurz ein wenig das Gespräch zu hijacken, weil mir ist was eingefallen, was ich eigentlich schon viel vorher erzählen wollte. Und zwar bei Breakfast Club fällt mir auch immer ein anderer Film, der eigentlich gar nichts mit Breakfast Club zu tun hat, außer dass er Ferris Bueller Day Off heißt. Oder auch Ferris macht blau. Ihr habt den Film sicherlich gesehen, oder?
Ja.
Habt ihr da gesehen, dass es da so einen 30-Sekunden- oder 5-Sekunden-Trailer gibt hier mit Matthew Broderick und es anscheinend irgendwie ein Remake oder ein Nachfolger davon krass. Gibt?
Ja. Das ist eine Werbung gewesen, die beim Super Bowl kam. Und es kommt natürlich kein Remake, das war einfach eine...
Was, echt?
Was?
Ja.
Was?
Oh. Und über Honda und
auch
ist
noch
dafür...
eine extrem schlechte dazu auch noch.
Aber ich hab...
Interessanterweise ist, glaube ich, über Honda deswegen auch ein ziemlicher Shitstorm von Mails hereingebrochen.
Ich wollte gerade mit der E-Mail beginnen.
Ja, echt? Carsten, dir ist nicht aufgefallen, dass er immer in seinem Honda fährt und am Ende irgendein Honda-Schriftzug ins Bild kommt.
Nein,
das hast du, das Ding, da saßt du schon zappernd.
War irgendwie so eine Szene, wo im Prinzip nur so ein Vorhang aufgemacht worden ist und da steht ein älterer Matthew Broderick, der im Prinzip in die Kamera nur gesagt hat, irgendwie ein wunderschöner Tag. Also im Prinzip das, was er in Ferris macht blau sagt. Ein wunderschöner Tag, um ihn mit, anstatt ihn mit der Arbeit zu verschwenden oder so.
Ja, hast du den Anfang der Werbung gesehen?
Ach so.
Ja, nee, kein Bueller's Day Off. Also der Trailer ist auch unheimlich schlecht. Der ist einfach.
Aber es kommt ein Remake davon.
Remake. Ja.
Das wurde schon bestätigt und da muss ich ganz ehrlich sagen, da graut es mir jetzt schon davor.
Ich weiß auch nicht. Ich finde auch, diese Thematik ist hat vielleicht Anfang der 80er oder Mitte der 80er noch irgendwie, war dies wert, einen Film zu machen davon. So wie auch dieser eine Film, wo einer einen Führerschein macht oder so ein Blödsinn.
American Graffiti?
Nein, ich glaube My Daddy's Cadillac heißt er.
Ach so. Ja.
Wie heißt der nochmal? Der gestorben ist vor 2 Jahren oder einem Jahr. Dem Teenie-Star aus Lost Boys. Egal.
Heath Ledger?
Oh, nein. fuck. Der hat denselben Namen wie der Typ aus Stand By Me mit der Brille, denselben vor. Corey Haim.
Ach so.
Nicht Corey Feldman. Der andere Corey, mit dem er immer zusammengespielt hat. Aber nein. Ich wollte einfach nur sagen, dass dieser Film, dass jemand blau macht, in Zeiten von Rütli-Schule Lehrer zusammenhauen und so. Irgendwie, da ist man nicht mehr so richtig Gangster, wenn man das macht, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber,
Die Rütli-Schule.
Ja, ist doch so. Wir leben einfach in einer anderen Welt. Also mit ich gehe heute nicht in die Schule, ist nicht mehr so richtig crazy, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber, wer war denn jetzt dran?
Der letzte war Khalil mit dem Breakfast Club und ich wäre jetzt, glaube ich, wieder dran und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber hatte einer, also ob ich mit dem Film, dass ich da nicht irgendwie jemandem was wegnehme, und zwar wäre das mit Ryan Reynolds Buried. Wenn den lieber jemand anders vorstellen will, dann hätte ich noch einen anderen Film auf der hohen Kante.
Das ist ja einer der wenigen Filme, wo du heute Mittag zu mir am Telefon gesagt hast, bei mir ist von 1 bis 5 Buried, also von daher darfst du ihn nehmen.
Ja, Buried, da, deshalb habe ich ihn wahrscheinlich auch wieder gut in Erinnerung, also deutscher Titel Lebend begraben, weil ich schon von vornherein wusste, okay, dieser Film spielt die ganze Zeit in dieser Kiste, man könnte es eigentlich Sarg nennen. Es geht um einen Truckfahrer, der für einen amerikanischen Armeezulieferer oder vielleicht auch nicht amerikanischen Armeezulieferer arbeitet und von irgendwelchen Extremisten oder Terroristen vermutlich irgendwo in Iran oder in der Türkei, so genau kommt das alles nicht raus, verbuddelt worden ist und als einzige Möglichkeit oder als einzige Kommunikation mit der Außenwelt noch sein Mobiltelefon hat. Und was er natürlich versucht, ist irgendwelche Leute anzurufen, um die ihn dann aus diesem Sarg wieder rausbuddeln sollen. Ich werde mal nicht verraten, wie es ausgeht. So oder so ist, fand ich den Film spannend bis zur letzten Minute. Und es passiert nicht so viel in der Kiste, also ab und zu bricht mal ein wenig die Erde ein. Er hat noch so eine Taschenlampe, mit der er Licht machen kann. Die Handlung oder ja, die Geschichte wird halt weiter getrieben und auch die gesamte Hintergrundgeschichte wird komplett in Telefonaten erklärt. Und das macht tatsächlich Spaß zu gucken oder ja, was heißt Spaß zu gucken, ist die falsche Formulierung. Das packt irgendwie beim Zusehen und mir hat er sehr gefallen.
Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es eventuell langweilig werden würde. Und ganz, ganz, ganz stellenweise war es das auch. Und es ist natürlich spannend und man will ihn bis zum Ende gucken. Aber teilweise, finde ich, zieht er sich ein ganz klein wenig. Und die Regisseure oder die Macher haben natürlich das ein oder andere gemacht, um überhaupt drehen zu können. Und das ist nicht immer das Logischste. Also zum Beispiel hat er die ganze Zeit immer sein Telefon an, um sich Licht zu spenden. Und das ist eigentlich nicht für ihn, sondern in allererster Linie für den Zuschauer, weil in 99% der Fälle sucht er nichts. Er hat eigentlich den recht engen Platz, in dem er liegt, recht schnell komplett erfasst optisch. Und da er irgendwann extrem mit dem Akku zu kämpfen hat, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, dass er die ganze Zeit sich da leuchtet. Also das macht er wirklich viel. Und das sind so Sachen, wo man natürlich denkt, aber über die kann ich hinwegsehen. Ich bin nicht so pedantisch, dass ich da jetzt drauf rumreiten wollen würde. Aber ich muss sagen, dass bei ein paar Punkten ich mir gedacht habe, okay, so wird es enden. Und genau so ist es geendet. Also wirklich die Punchline am Ende, weil etwas Bestimmtes wird mit so einem Nachdruck genannt und er schreibt sich dann noch auf, dass ich dann genau diese Punchline vermutet hatte. Und sie war auch gut, aber ich habe das Ende des Films, ohne irgendwas zu spoilern, habe ich genauso vorausgesehen. Aber ich kann trotzdem sagen, dass es ist ein spanischer Film übrigens, dass es durchaus ein guter Film ist. Und alleine schon, weil die Regisseure es schaffen, einen 90 Minuten lang mit in eine Kiste zu nehmen und man eben nicht denkt, ich schalte jetzt aus, das ist mir zu blöd, sondern es doch recht interessant gemacht wird. Und Ryan Reynolds, sie nicht mal überschneiden, wenn ich mich nicht völlig täusche, also nicht ein einziges Mal zu den Partnern, die er anruft.
Du meinst also die Gesprächspartner?
Ja, genau. Einziges Mal, nicht mal dieses Stilmittel benutzen sie, was natürlich extrem konsequent ist. Der Film muss ein unheimlich niedriges Budget gehabt haben. Ich glaube, das Budget ist wahrscheinlich, wenn man da 1.000 Euro abzieht, dann weiß man, was Ryan Reynolds als Gage bekommen hat. Und gut gemacht und doch, kann ihn eigentlich weiterempfehlen. Khalil?
Ja, also ich habe ihn erst neulich gesehen. Ich habe ein Weilchen daheim liegen gehabt, weil ich auch ein bisschen Angst hatte davor, dass er mich tatsächlich auch
überschreitet. Ich auch. Ich hatte ihn auch sehr lange hier liegen.
Und habe ihn dann auch angeschaut und war, also mir hat er gut gefallen. Ich habe auch über die paar Logikdinger hinwegsehen können, weil sonst müsste ich mich auch fragen, woher Superman seinen Anzug hat und was für eine Nähmaschine denn wohl nähen kann. Also von daher konnte man das dem Film
verzeihen. Ja, ich hab 3 Nähmaschinen probiert und dann habe ich es aufgegeben.
Siehst du? Und also mir hat er gut gefallen. Vor allem, wenn man dann auch noch ein bisschen klaustrophobisch veranlagt ist und enge Räume sowieso nicht mag. Schöne Geschichte. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Bist du klaustrophobisch veranlagt?
Nö, nicht unbedingt. Also ich habe ich kann es halt ein bisschen nachvollziehen, weil ich Flugangst habe.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Alterle, das wäre hart, wenn du beides hättest.
Ja, da hätte ich kein schönes Leben.
Nee. Gut, dann komme ich mit dem nächsten Film. Und zwar habe ich einen gewählt, wo ich lange überlegt habe, ist es noch ein Kammerspiel, aber ich bin mir echt ziemlich sicher, dass man das als Kammerspiel bezeichnen kann. Und zwar ist das Head Above Water, auch Kopf über Wasser, mit Harvey Keitel und Cameron Diaz aus dem Jahre 1996. Auch so ein Film, den ich irgendwie überhaupt nirgendwo mitbekommen hatte und dann irgendwann mal in der Videothek die DVD in der Hand hatte und recht schnell ziemlich gefangen war in diesem Film. Und was mich auch so gefangen hat, war, dass es eben wieder so eine Frage gibt. Und die Frage, die da im Raum steht, ist, was ist eigentlich passiert und who done it? Weil es ist Harvey Keitel, der eine wesentlich jüngere Freundin, nämlich Cameron Diaz, hat. Und dann kommt ein Freund zu Besuch und noch ein anderer alter Freund. Und dann gehen sie irgendwie weg und saufen. Und Harvey Keitel ist mit irgendeinem weg. Und sie wacht auf und neben ihr liegt die Leiche dieses Jugendfreundes. Und in dem Moment, in dem sie aufwacht, kommt Harvey Keitel und dieser andere Freund von ihr kommen gerade, sieht sie durchs Fenster des Strandhauses, kommen gerade von irgendeinem Spaziergang zurück und sie, aus Panik versteckt sie erstmal diese Leiche, weil sie überhaupt gar nicht weiß, was passiert ist, einen völligen Filmriss hat. Und ist auch so ein Film, wo man bis zum Ende die ganze Zeit eigentlich jeden Mal von irgendwas verdächtigt, dieser 3 Personen. Und es ist noch ein Kammerspiel, weil es spielt gefühlt auf einer Insel mit 30 Metern Durchmesser. Gefühlt, also es mag vielleicht auch nur ein Strand gewesen sein, aber es ist eigentlich nur ein Beachhaus mit einem Steg, glaube ich. Und es ist grandios und einer der besseren Filme mit Cameron Diaz, wenn ich so länger drüber nachdenke. Also vor allem, weil es keine... Es ist, wenn überhaupt, eine sehr schwarze Komödie, aber es ist vor allem ein gutes Kammerspiel mit viel mysteriösen Fragen und Verdächtigungen und einer interessanten Handlung. Kennt ihr den?
Nee, leider gar nicht, aber klingt jetzt erstmal gut.
Ja, unbedingt mal checken. Ich kann mal für euch checken, ob es den billig gibt. Khalil?
Ja?
Habe ich dich gerade wieder beim Surfen gestört?
Absolut.
Dann immer sofort. Das Ja kenne ich von mir. Ja, ja, oh ja, ja. Ja.
Verdammt erwischt.
Kennst du den?
Nee, kenne ich jetzt noch nicht. Aber,
und der kostet 5,09 Euro bei zumindest Kopf über Wasser in der DVD-Fassung bei Amazon.
Könnte man ja glatt bestellen.
Ja, solltest du auf jeden Fall.
Ist immer so teuer, wenn ich mit euch einen Podcast mache. Weil dann immer ein Haufen Filme dann in den nächsten 1-2 Wochen immer wieder aufschlagen.
Komisch, ich habe nicht das Problem.
Du bestellst auch nicht bei Amazon, sondern im Kim.com-Versandhaus.
Nein, das ist nicht wahr, aber das, was ihr hier alles nennt, ich gehe hier nochmal die Liste.
Ach, du meinst, unsere Filme sind so lahm?
Ja, Was habe ich hier nochmal? Aragami, Hyper, Samurai Sword. Was habe ich da noch von Philipp? Was haben wir denn da? Phone Booth kenne ich schon. Naja.
2LDK.
Was ist denn 2LDK?
Das ist der zweite Film von dem Dual Project.
Ach so. Also
2LDK. Oder? Ja, müsste eigentlich sein. Jetzt habe ich das Fenster schon zugemacht.
Okay.
Stimmt.
Also Kopf über Wasser gibt es übrigens auch für 7,99 Euro als Blu-ray. Jetzt wird es vielleicht für dich interessant, ja, Carsten.
Da hast du recht.
Gut. Karin, möchtest du noch einen?
Ja, einen habe ich noch, einen deutschen Film, und gehört auch zu, bei mir wirklich zu den Klassiker, also wirklich ein absoluter Klassiker. Ist eigentlich auch schon fast ein Dokumentarfilm mit Schauspielern, wenn man so will, weil es tatsächlich auf der ganze Film beruft, auf Vernehmungsprotokolle. Und die Rede ist von Der Todmacher mit Götz George, und das ist wirklich ein ganz toller Film, der im Endeffekt, wo nichts weiter passiert, wie Götz George, der den Serienmörder Fritz Hamann spielt, der ich glaube 14 Jungs umgebracht hat, befragt wird und da quasi seine Taten erklärt, beziehungsweise was ihm vorgeht. Das Ganze ist dann, zeichnet ein Bild von dem, wie gesagt, da wurde nichts verändert oder so, das sind die Original Transkripte von Vernehmungen, zeichnet ein Bild von einem Serienmörder, von einem gestörten Geist, wie es kaum, ich kenne wenig Filme, die es wirklich so toll rüber transportiert haben, und meines Erachtens ist es auch wirklich mit der beste Film, den Götz George gedreht hat.
Der, was ja, übrigens ja, bei Amazon nur 48,77 €. Also zuschlagen, Leute.
Ja, ist, der, das auch ist der inzwischen so teuer?
Ja, neu zumindest, aber es ist auch von so, es ist auch nicht über Amazon selber.
Ja, Gebrauch gibt es schon für 25 €.
Ja, gell? Ein Schnäppchen. Da lege ich mir, den lege ich mir gleich noch zur Captain Future Box und meine
packst alte noch, Bestellung. Packst du noch Koma dazu und die Frauen von Stepford, ich glaube, der liegt momentan auch bei 70 €.
Und die Ulysses Navigator-Uhr mit Komplikationen. Genau.
Da sind übrigens noch zwei Rezensionen dazugekommen.
Übrigens, der hat sich ja gemeldet bei mir, der Schreiber dieser unglaublich coolen...
Jetzt ernsthaft?
Ja.
Cool.
Und weil irgendjemand bei der dazu geschrieben hat, dass wir eben ihn so abgefeiert haben. Und ja, dann hat er...
Ja, es ist ja schön, dass du jetzt diese Geschichte so quasi anreißt und dann einfach so verpuffen lässt. Er hat sich übrigens bei mir gemeldet und...
Ja, nee, er fand es sehr lustig. Er hat sich sehr gefreut, dass wir so darüber gelacht haben, und hat gleich auch gesagt, er muss sich jetzt wohl mal unsere Podcasts anhören.
Abgefahren. Die Welt ist klein.
Ja, ist gut. Aber kennt einer von euch beiden Der Todmacher? Ich glaube, Philipp, du hast kurz im Vorgespräch erwähnt, dass du ihn kennst.
Ja, ja, klar.
Also ich habe mal von dem Film gehört, aber der deprimiert mich zu sehr.
Also es ist auch ein wahnsinnig deprimierender Film. Es ist, aber zum einen, also ich stehe auch durchaus auf so kriminalgeschichtliche Sachen. Es zeichnet auch ein bisschen die Zeit, in der der Film gedreht worden ist, in der er spielt, ab. Und es ist halt auch einfach von Götz George eine ganz tolle schauspielerische Leistung, die er da hinlegt.
Ja. Es gibt ja übrigens, solange ich jetzt nicht irgendjemand anderem was wegnehme, mehrere deutsche Kammerspiele. Es gibt dann ja zum Beispiel auch noch Abwärts. Kennt ihr den beide eigentlich?
Ja, ja, auch Götz George, ne?
Eben.
Ist das, ist das irgendwie eine Verfilmung von dem gleichen Buch? Na, das ist so ein berühmter deutscher Autor, der versucht... Immer, also das letzte Mal war, glaube ich, relativ, oder das letzte Mal, warum man relativ berühmt oder in den Medien war, war, dass er sich als Mitarbeiter für einen Bäckerzulieferbetrieb.
Den du meinst, das Buch heißt nicht Abwärts, sondern der ist schon unten angekommen. Das heißt nämlich ganz
unten. Ah, ganz unten, natürlich. Das geht im Güterball rauf. Ja, richtig, richtig.
Die Bücher von ihm habe ich alle gelesen, aber.
Es gibt auch einen Film von Günter Wallraff, der ganz unten heißt.
Ja, genau. Das ist halt die Dokumentation dazu. Ja. Es gibt auch zu dieser Bäcker-Geschichte eine Dokumentation, und wo er sich als Schwarzer in Deutschland rumgetrieben hat. Übrigens ultra krass, was der da erlebt hat. Auch dazu gibt es übrigens auch eine Dokumentation, die mal im dritten Programm lief. Aber wir schweifen ab, liebe Kinder. Wollen wir vielleicht ab jetzt dann doch mal lieber schnell feuern?
Ja, ich habe leider nichts mehr.
Okay, also ich möchte noch... Ich erwähne sie einfach, weil es ist jetzt auch spät und heute haben wir nicht so den kompletten Begeisterungsrun. Ich habe noch auf meiner Liste, ich hatte auch Buried, ich hatte Reservoir Dogs, ich hatte Faithful, den ich schon mal erwähnt hatte, mit Cher und Chess Palminteri, den ich sehr gut fand, der auch wieder so eine Frage hat, was ist da eigentlich passiert? Hat sie den Killer für sich selber arrangiert? Bla bla bla. Carnage hatte ich noch und ja, Abwärts und Cocktail für eine Leiche. Also ich bin jetzt eigentlich auch durch.
Also ich hatte noch das Fenster zum Hof und Reservoir Dogs, wobei bei Reservoir Dogs habe ich so ein bisschen so hin und her jongliert, weil eben diese Rückblenden, beziehungsweise auch der Anfang an dem Tisch, wobei er wird ja tatsächlich auch auf anderen Listen als Kammerspiel geführt.
Eben.
Was so, mich übrigens noch interessieren würde, das habe ich bei meinen...
Wo der Clown in Stuttgart sich auf...
Ja, wo der Clown in Stuttgart wirst sich auf...
Du nie zu Gesicht bekommen.
Nee, wisst ihr das eigentlich? Ihr kennt ja beide Breakfast Club. Dass es da eine 150-Minuten-Version geben soll.
Was? Echt?
Ja. Nee. Also es ist wohl so, dass damals das Studio gesagt hat, der Film wird so nie funktionieren und daraufhin ist er auf 90 oder 100 Minuten runtergekürzt worden und Hughes hatte wohl noch irgendwie eine Fassung, also es ist kein Rohschnitt, sondern tatsächlich eine 150-Minuten-Schnittfassung. Allerdings, als Hughes gestorben ist, ging das auch irgendwie runter. Jedenfalls gehört das so zu den Dingen, wo ich jetzt irgendwo Ausschau halt, gibt es irgendwo die 150-Minuten-Fassung von Breakfast Club? Weil die würde mich tatsächlich echt interessieren.
Ja, also ich, mir wäre sie nicht bekannt. Also ich habe sie noch nie irgendwo gesehen. Ich habe, und da ich den schon auf DVD habe, werde ich einen Teufel tun und mir den nochmal holen in der 150-Minuten-Fassung.
Also es gibt eine witzige Filmszene im Internet, die tatsächlich solche Fassungen, ich denke, ich brauche jetzt nicht zu erwähnen, dass das Ganze in Anführungszeichen nicht so legal ist, aber die tatsächlich öfters mal solche Sachen releasen. So gibt es einen 5-Stunden-Schnitt von Apocalypse Now und einen 7- oder 8-Stunden-Schnitt, Rohschnitt von Million Dollar Hotel. Also vielleicht erbarmen sich ja irgendwann mal ein Hollywood-Studio und bringt diese 150-Minuten-Fassung von Breakfast Club heraus.
Wo haben denn das Material her? Also das Einzige, was ich so aus, ich sag mal, dem Graubereich kenne, ist dann zum Beispiel der Neuschnitt von Episode 1. Da wurde, glaube ich, Episode 1 und Episode 2, da wurde das von irgendwelchen Fans irgendwie so zusammengeschnitten, dass es irgendwie mehr Spaß macht zu gucken. Schwer zu beschreiben.
Ich nehme an, das sind zum Teil Sachen. Ich meine, es ist ja vor 3-4 Jahren hat man auf dem Dachboden eine Langfassung von Metropolis gefunden. Also ab und an findet man halt doch noch was und dann hat sich irgendein Typ im Cut-Bereich vielleicht eine Filmrolle mitgenommen oder Reste. Und ja, also ich finde es auch übrigens ein sauspannendes Thema. Filmversionen, die so nie veröffentlicht worden sind. Aber wie gesagt, das Ganze ist eine sehr graue, beziehungsweise eigentlich schon eine schwarze Geschichte, aber sehr spannend. Und ich bin halt drüber gestolpert und hab mir gedacht so, wow, 150 Minuten. Wäre spannend gewesen, ob er funktioniert hätte.
Ja, aber ja, ich weiß auch nicht, ob das nicht alles dann so ein bisschen Geschichten und Anekdoten sind und man eigentlich den Film zu Recht auf 90 Minuten gekürzt hat. Aber gut. Liebe Kinder, wenn ihr uns schreiben wollt, zelluleute@gmail.com, was ihr auf jeden Fall mal machen könntet, und zwar zumindest mal jeder Zehnte, und damit meine ich jetzt genau dich, der du jetzt zuhörst, du bist zufällig der Zehnte, mal auf iTunes gehen und uns die 5 Sterne geben. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten wird es irgendwann in nächster Zeit mal, da ihr nicht alle mit der Ulysses Zirkus Super Special Edition rumlaufen wollt, werden wir irgendwann demnächst einen Special Podcast aufnehmen. Und diesen Special Podcast für einen Winzbetrag, also eigentlich mehr einen Spendenaufruf, wahrscheinlich ab 99 Cent anbieten, um einfach unsere Unkosten tragen zu können für Server und Co. Und ansonsten möchte noch jemand ein Schlusswort oder etwas Wichtiges sagen.
Ja, das erste ist, wer gerade auf die zelluleute.de Seite geht, der wird irgendwie wenig Antworten bekommen. Da ist irgendwas im Busch. Ich weiß noch nicht genau was. Ja, sonst habe ich nichts.
Was ist denn da im Busch? Da ist Folge 44 Sci-Fi-Movies.
Was, ernsthaft?
Ja.
Oh, vorhin gingen sie nicht.
Ja, aber dann hat der gute Philipp dem guten Sebastian Sturo in den Sturo getreten. Und dann hat er ganz fix das, vielen Dank übrigens und Grüße an dieser Stelle auch nochmal an Daniel Fuchs, der uns wirklich toll hilft, weil er nämlich jetzt, wie du siehst, nicht nur die Filme genannt werden, sondern auch die genauen Zeiten. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich die DVD-Links. Aber ich bin mir sicher...
Ja, lustigerweise habe ich die irgendwann schon mal zusammengebaut. Ich muss die nochmal da irgendwie einbauen.
Dann schickst du die dem... Ach, du kannst es selber auch?
Ja, du kannst das auch.
Ja, nee, ich könnte es. Ich bin aber eindeutig zu doof dazu.
Ach so, ja, also natürlich.
Mein Kopf platzt sonst.
Ja, natürlich.
Und Carsten, gibt sonst noch eine lustige Anekdote aus deinem Leben?
Nein.
Ich weiß, du musst sagen ja, aber die werde ich hier nicht erzählen.
Die werde ich, das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt wird.
Genau. Was für ein Fernsehding kam das eigentlich immer?
Das war in der unendlichen Geschichte, war das, von Michael Ende.
War das nicht irgendwas, was immer geendet hat, aber diese Geschichte wird an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit erzählt? Oder ist das einfach ein gängiges Aussteigerle? Aber das ist eine andere Geschichte.
Nee, also das weiß ich nicht. Also ich kenne nur diesen einen Spruch, dass eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt wird. Und das war auch im Buch, glaube ich, von der unendlichen Geschichte. Also ich hatte damals ja hier die tolle Edition, die in Rot und in Grün gedruckt worden ist. Ja, das hatten nicht alle, glaube ich.
Was heißt in Rot und in Grün gedruckt worden ist?
Ja, also die Teile der Geschichte, die in unserer Zeit gespielt haben, hatten grün.
Ah, doch.
Und die glaube ich, in der...
War das nicht die normale Version? Also ich kenne das
auch. Sogar die normale Version.
Da
habe ich extra noch irgendwie 15 Mark mehr bezahlen müssen, um diese tolle, bessere Version zu bekommen. Aber so ist das. So kriegt man viele Jahre später raus, dass man da über den Tisch gezogen worden ist.
Ach, mit dir hätte ich gern Geschäfte gemacht zu dieser Zeit.
Geht heute noch.
Dieses Tom Sawyer-Bild, wie du einen Zaun streichst im Kopf jetzt gerade.
Also ich habe übrigens heute mir bestellt, und zwar, so funktioniert übrigens Amazon, ja?
Ja.
Ich habe mir Under Suspicion und habe ich 12 Angry Men und dann kam unten drunter so Filme, die auch bestellt wurden und so weiter. Und irgendwann bin ich jetzt dabei gelandet, dass ich mir gleich das Triple Roadhouse Dirty Dancing 20th Anniversary Collection und Ghost bestellt habe.
Also, Ghost-Nachricht von Sam?
Ja, den fand ich sehr gut damals.
Ich muss leider auch zugeben, dass ihr, also zumindest Dirty Dancing habe ich auch.
Ja, aber dafür muss man sich nicht schämen. Dirty Dancing, wie er mit diesem geilen Abknickschritt so diese auf Richtung Bühne tanzt mit den Leuten hinter sich, so in halbgebückter Lage. Diese Szene, da rollen sich mir die Fußnägel vor Fremdschämen hoch und ich genieße sie. Und Ghost fand ich einen super coolen Science-Fiction-Film schon beinahe.
Ja, aber der leider insofern keinen Sinn gemacht hat, dass der Typ überall durchgehen konnte, nur nicht durch den Boden.
Oh, was? Und jetzt kommt wieder der Typ, Mann, wie soll der denn 10 Kilo Seil durchbeißen? So ein Scheiß.
Du warst der Typ damals noch in meiner Klasse. Besseren Film mit einer Tanzszene und ich glaube, das war mit Richard Gere und ich glaube, der hieß Atemlos. Da hat er zum Schluss getanzt und wurde erschossen.
Also das ist natürlich... Du brauchst schon so ein ordentliches Feuergefecht, damit eine Tanzszene was hermacht. Habt ihr eigentlich Richard Gere, der mir sogar ganz gut gefallen hat, obwohl ich das Original zuerst gesehen habe? Es gibt doch diesen Shall We Dance, diesen japanischen Film, oder ist es überhaupt japanisch? Ein asiatischer Film, sage ich mal ganz vorsichtig, mit diesem Typen, der heimlich immer zum Tanzunterricht geht. Und diesen selben Film gibt es auch mit Richard Gere nachgedreht und der versprüht so einen Zauber. Habt ihr den gesehen? Das ist aber echt ein Klassiker. Also dieser asiatische Film zumindest war ein Klassiker. Und
Also für Carsten wird wahrscheinlich zu wenig Gewehrfeuer drin sein und für mich zu wenig Frauen in Nazi-Uniform.
Also, okay. Da kann ich da natürlich nichts machen. Aber vielleicht sollten wir mal Tanzfilme nehmen.
Ja.
Als Thema. Ja.
Oh. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Thema Filme in den Flugzeugträgern eine Rolle spielen immer noch eine sehr gute Wahl wäre.
Wir hätten ja noch aus alten Zeiten die besten Headshots aller Zeiten.
Ja, stimmt. Oh Mann. Oh Mann. Nee, gut, dann hoffe ich übrigens auch, dass der gute Viktor sich mal wieder blicken lässt. Und wenn nicht, müsst ihr mit uns drei Süßen vorlieb nehmen. Aber wir sind ja auch ganz gut. Und gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Wir haben die 2 Stunden, glaube ich, auch wieder voll und wünschen euch einen schönen Abend oder einen schönen weiteren Tag, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Ganz davon abhängig, wann ihr diesen Podcast gehört habt. Schreibt uns an celluleute@gmail.com, werdet Mitglied auf facebook.com/celluleute oder gibt uns auf jeden Fall 5 Sterne, weil wir so geil sind. Tschüss.
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 So, ich starte jetzt die Aufnahme, okay?